herzlich willkommen zur... Wie kann man denn bitte in den ersten 5 Sekunden schon so verkacken? Herzlich willkommen zur Auto Freizeitpark, der Talk, die Capri-Sonne für eure Ohren.
Komm auch noch ich habe mich gerade, bei der Intro-Musik, muss ich gestehen, Es erinnert mich so ein bisschen ans Toverland. Ne? Und jetzt, wie du da mit deiner Capri-Sonne sitzt, Toverland ist ja auch schon ein bisschen was her. Das war ja quasi auch so meine Schulzeit. Und in meiner Schulzeit gab es Capri-Sonne. Ich finde es interessant, dass heute einer von uns immer noch Capri-Sonne trinkt.
Die wurde mir gerade angeboten und ich konnte sie natürlich nicht ablehnen. Mhm. Und dieser Gruß geht an alle abnormalen Leute daraus, die Dinger aufschneiden und aus einem Glas trinken. Ihr seid widerlich.
Capri hat ja ein riesen Problem, ne? Mit Recycling und bla und
grün. Ja, komisch. Wenn du ja so ein Plastikding trinkst, ist das natürlich auch ein bisschen fragwürdig, ne?
Ja, aber das ist ja wirklich ein Thema. Ich glaube, die haben sich das schon auf die Fahne geschrieben. Irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass sie das irgendwie nachhaltiger gestalten wollen. Aber ist das schon passiert?
Also es gibt Papierstrohhalme.
Shitstorm. 1, 2, 3, auf geht's.
Aber die Papierstrohhalme, die sind katastrophal mit diesen kleinen Paketen hier. Aber herzlich willkommen zur Auto Freizeitpark der Talk. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern es ist natürlich wie immer zugeschaltet aus der lebenswertesten, aber auch unfreundlichsten Stadt der Welt, Wien. Julian Omanski. Hallo Julian.
Endlich sagt's mal einer so, wie es ist. Hallo Stefan, schön dich zu sehen und mit dir zu sprechen.
Ja, es ist schön, dass wir nicht mal wieder die Zeit gefunden haben, auch wieder ganz knapp und vor allen Dingen für uns eine sehr untypische Zeit. Ne? Normalerweise sind wir entweder sehr früh morgens, was eigentlich eher selten ist, oder halt ultra spät abends, sodass wir beide einfach gerädert rausgehen. Aber jetzt ist der Tag gerade so angekratzt und wir sind so Montag, Mittag, bisschen warm gelaufen, vielleicht schon in der Woche. Aber du warst ja schon unterwegs. Habe ich dein SMS gerade noch entnommen oder...
Ja, was, wir hatten schon Baustellenbesprechung heute. Ich war schon beim Wiener Looping drüben, hab mir da alles angeguckt und geschaut, was weitergeht, was nicht weitergeht.
Dann erzähl mal, was geht denn weiter?
Och, wir müssen mal ein bisschen Kabel verlegen. Da haben wir blöderweise vor ein paar Wochen eine Starkstromleitung auch erwischt. Und die ist mittlerweile repariert, aber die liegt halt jetzt falsch. Die muss halt woanders hin, damit wir da weitermachen können. Was haben wir noch? Die ganzen Tiefbauarbeiten mit dem Beton, das funktioniert gut, das läuft. Da sind die ganzen Ankerkörbe jetzt fast vollständig verbaut. Bei den Ankerkörben, lustige Side-Story, da ist uns doch tatsächlich irgendwie ein falsch etikettierter Ankerkorb angeliefert worden. Man muss sich das so vorstellen, die Ankerkörbe, die haben halt verschiedene Größen, die sind halt durchbezeichnet. Da gibt es die Bezeichnung A, B, C, D, E, F, G, H, I und so weiter und so fort. Und das hat dann so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil wir dann nicht genau wussten, haben wir jetzt alle, sind alle da, sind nicht alle da, das durchzuzählen, wenn die Hälfte schon eingebaut ist, die andere Hälfte irgendwo hinter der Geisterbahn auf dem Lagerplatz liegt und dann noch ein zweiter Lagerplatz am Hafen ist. Das ist schon schwierig, einen Überblick zu behalten, aber ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir auch das Problem gelöst. Ein Korb müsste fehlen, dadurch, dass der uns falsch ausgezeichnet angeliefert wurde, aber ja, mein Gott, das passiert aber.
Das heißt, ihr musstet das jetzt nochmal neu betonieren oder was war da?
Nein, überhaupt gar nicht. Wir waren, wir sind noch so frühzeitig im Prozess, dass wir den Fehler rechtzeitig bemerken konnten und einen neuen Ankerkorb noch nachbestellen konnten, der dann regulär einbetoniert wird. Also Ankerkörbe sind halt die Teile, die einbetoniert werden, wo dann nachher oben nur diese Schrauben rausgucken, wenn man so will. Oder Gewindestangen sind es eigentlich, wo die Stützen dann draufgesetzt werden und dann die ganze Achterbahn.
Wahnsinn, was Wahnsinn. Man bei so einer Achterbahn alles bedenken muss, wenn man sowas baut.
Können wir mal in meine Notizen gucken, was da heute noch alles passiert ist auf der Baustellenbesprechung. Wenn es wen interessiert, weiß ich ja nicht.
Niemand interessiert, also, wie eine Achterbahn gebaut wird. Also ja. Zumindest nicht die Leute, die hier zuhören.
Aber gerade gibt es eh so viele Reportagen, also jetzt kann es eh fast jeder selber machen.
Reportagen? Echt? Habe ich was verpasst? Oder?
Naja, also, was gibt's denn da? Voltron war eine Riesenreportage.
Ja gut, Voltron war auch...
Dann Ride Review haut ein paar Sachen gerade raus. Den habe ich eh gefragt, ob wir für ein Wiener Looping das ganze Material... Jetzt nutze ich deinen Podcast, so.
Aha.
Okay, jetzt lehnen wir uns vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Wir können ja mal wirklich auch so ein bisschen off-topic sprechen, weil ich glaube, inhaltlich haben wir gerade gar nicht so viel. Ist mal ab. Redaktionsgespräch.
Stefan, Redaktionsschluss, Ende.
So, hier, Kaffee, los geht's. Nein, also, der Wiener Looping ist ja für mich ein sehr, sehr... wichtiges und bedeutsames Projekt, weil es ja für mich eine große Sache ist, dass ich mal eine Achterbahn planen durfte und das was ist, womit ich mir so einen kleinen Lebenstraum erfülle. Und da hatte ich natürlich ein großes persönliches Interesse, dass man da schön viel drüber filmt, das Ganze dokumentiert und so. Und das habe ich auch gemacht in den letzten Jahren aus diesem Prozess der Entwicklung, der Entstehung des Wiener Loopings. Und es gibt wirklich viel Material. Ich habe nur keine Zeit, das Ganze zu schneiden und da irgendwie eine Dokumentation rauszuschneiden. Also wenn es irgendjemanden gibt da draußen, der sagt, hey, ich habe da ein Talent und ich habe da auch Bock und Zeit, dann gerne mal in Wien anrufen oder so.
Die Telefonnummer ist WIEN.
Ja. Ja, aber mein Thema ist, ich filme wirklich das alles ganz gerne, das macht mir Spaß, aber das alles, das ist so, das ist wirklich viel Arbeit, das ist umfangreich, komplex, da eine große Story draus zu machen und dafür fehlt mir einfach die Zeit und deswegen auch großen Respekt an Ride Review und den Coaster Toaster und wer alle solche großen Sachen macht, weil ich glaube, als wenn man sich das bei YouTube anguckt, sieht das immer alles so easy peasy aus, aber wirklich ein gutes Video zusammenzuschneiden, was in sich schlüssig ist, sinnvoll ist, das ist schon echt eine Kunst und ein Talent und dafür habe ich gerade halt einfach die Zeit nicht. Also wenn jemand Bock hat, Zeit hat, vielleicht kann man auch über eine finanzielle Vergütung sprechen.
Ganz
Schauen wir dann weiter.
uneigennützig natürlich.
Ganz uneigennützig.
Nee,
Nee,
aber ich
aber.
kann ja deine E-Mail-Adresse einfach mal mit in die Shownotes packen, wenn du magst. Und dann können die Leute dich direkt kontaktieren und gerne das Angebot vielleicht dann bei dir
Ja, oder
platzieren.
halt Instagram, Monsieur Sky. Machen wir so, so.
Geschrieben MÖSSIÖ, Miss Monsieur.
Du glaubst gar nicht, in wie vielen Varianten ich das schon gesehen habe. Und
Nicht
sogar
zu
als
vielen.
Copyright auch abgedruckt habe ich auch schon Monsurs,
Man so.
also allen möglichen Blödsinn. Das ist
Monsun.
echt der Wahnsinn.
Du hast recht, das ist echt nicht viel passiert jetzt so. Wir sind so im Sommerloch ein bisschen, würde ich mal fast vermuten. Wobei das Sommerloch ja laut vieler Meinung tot ist. Ne? Der Dackel Charlie wurde nicht vom Komodowaran im Duisburger Töppersee irgendwie aufgegessen. Die Storys gehen langsam unter. Leider. Die guten alten Zeiten, wo es nichts zu berichten gab.
Aber das war auch so meine Zeit, wo ich bei der Rheinischen Post damals noch so fotografiert oder Fotos für die
Hast
gemacht
du
habe.
dann irgendwann im See auf der Lauer und hast dann darauf gewartet, dass da irgendwo so ein Krokodil rauskommt?
Nein, aber
Mit
ich
so
habe
einem
halt
Tarnnetz
damals
über dem Kopf?
durch die Fotografie mehr Thema zum Lokaljournalismus, mehr Bezug zum Thema Lokaljournalismus gehabt. Und da, deswegen, also bei mir war das dann so, Taubenzuchtverein wurde dann fotografiert und sowas. Also das, hey, aber es gehört zum Leben dazu, ist doch schön, ist doch gut.
Vor allem, das gehört ja auch zur Kommune, ne? Also das finde ich ja dann auch ganz cool, dass man manchmal dann hinter verschlossenen Türen irgendwas Neues entdecken kann, wo man normalerweise nicht Zugang zu
Total.
haben würde.
Ich fand das auch, also das erste Jahr, das habe ich auch während meiner Schulzeit alles gemacht, ne? War wirklich spannend, weil du so viel Neues erlebt hast. Ich bin Speedboot gefahren, ich war auf irgendwelchen Konzerten, erste Reihe in diesem Graben und konnte die ersten zwei Lieder mit fotografieren. Und Taubenzuchtverein, Schützenfest, das volle Programm, alles cool im ersten Jahr. Im zweiten Jahr wird es dann langweilig, wenn du es eh schon alles kennst, weil es wiederholt sich dann doch alles.
Nicht schon wieder Tauben.
Ja,
Schon
schon
wieder
wieder.
Kirmes.
Mensch.
Was ich gerne mal sehen möchte, ganz random, was ich aber auch super gruselig finde, Schrägstrich finden würde, wenn ich drinstehen würde, wäre so ein Trinkwasserreservoir. Weißt du, diese unterkellerten, riesengroßen Felder, wo einfach nur Trinkwasser gespeichert wird oder gereinigtes Trinkwasser gespeichert wird. Das muss ja so unnormal und surreal aussehen, dass du einfach so einen See irgendwo unter einer Stadt hast, wo einfach keine Ahnung, wie viele Millionen
Ja,
Kubikliter Wasser drin liegen.
diese Riesenhallen, diese Speicher.
Ja, voll geil.
Wahnsinn.
Pass auf,
Früher
aber das.
alles überirdisch und jetzt gibt es ja Pumpen.
Jo.
Wasserturm ist das quasi. Na, Gänse,
Wasser,
Wasserturm? Gänse
ja,
ein, Gänse alle? Gänse unter der
Wasserturm
Erde, Gänse über der Erde?
baue ich bei SimCity immer zuerst, ja, wenn ich noch keine Wasserpumpen bauen
SimCity, gutes Thema, weil ich habe den ersten Punkt auf
kann.
unserer Liste, wo es
Planet
sicherlich
Coaster
nicht so viel
2.
Input geben kann. Genau.
Ah,
Ah,
ah.
was eine Überleitung.
Kurze Information schon mal am Rande: Ab Herbst wird dieser Podcast eingestellt.
Du
Sobald Planet
Freak.
Coaster 2 raus ist, habe ich leider keine Zeit mehr.
Aber es ist lustig, du kannst halt digital bauen und bist halt da deinen ganzen Freizeitpark am machen. Du baust halt eine Achterbahn in echt. Das ist so. Der eine macht so, der andere macht das. Ist
Andere
ja
macht
okay.
so. Ja, ist ja voll in Ordnung.
Aber ich bin schon auch neidisch auf dich, weil ich finde ich finde es wirklich unfassbar faszinierend zu sehen, was man mit diesen Games heute alles bauen kann. Aber ich hab die Geduld nicht. Ich habe die Geduld nicht dazu, das zu lernen, das zu machen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht würde ich dann insgesamt ein ausgeglichenerer Mensch werden. Ich weiß es nicht.
Oder es wird schlimmer.
Ja, kann das
Also
auch passieren?
es gibt auch Spiele, die treiben einen absolut in den Wahnsinn. Da hast du dann keinen Bock mehr auf andere Menschen und das Leben an sich.
Ich habe es angefangen mit Sudoku.
Sudoku finde ich gut.
Ja.
Wir werden älter, ist das Gefühl. Ich mag
Ist
davon witzig.
wirklich, oder?
Ich
Ist
mache
das nicht witzig?
Kreuzworträtsel, gerne in der Gala und in der
Meine
Bunte.
Schwester auch. Meine Schwester auch. Ich habe mich nicht so.
Oh.
Ach ja. Ich habe mit Miro auch über diese Planet Coaster 2 Geschichte kurz gesprochen und ihm auch das Gleiche gesagt, dass ich das so gerne spielen würde, könnte. Und er sagt auch, wir sind einfach zu alt dafür. Das ist einfach, also nicht alle.
Und ich meine, du bist auch nicht der Typ dafür, weil du auch, glaube ich, ganz anders damit sozialisiert wurdest. Also ich habe, seitdem ich denken kann, immer einen Computer zu Hause gehabt. Das hat mit dem Commodore 64 damals angefangen. Dann kam der Amiga, dann kam der erste PC. Ich hatte immer Spielekonsolen gehabt. Ich war immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise digital bedudelt worden. Und LAN-Partys, den ganzen Scheiß, den ganzen Pipapo, alles mitgemacht. Schön so ein Pfanne-Eis-Ding auf so einem Tapeziertisch stehen haben. Heute kommen Dinge hier ans Licht, ey.
Ich habe, glaube, in meinem Leben ein oder zwei LAN-Partys mitgemacht.
Aber zum Beispiel, guck mal, das ist eine Sache, da habe ich auch keine Geduld für. So Ballerspiele, Shooter und so ein Kram. Früher habe ich die gerne gespielt, heute habe ich da wirklich keine Geduld mehr für und werde auch sehr schnell frustriert. Ich bin tatsächlich dieser. Das ist ja auch eine eigene Sparte, Cozy Gaming, gemütliche Spiele, wo du dann sowas wie Animal Crossing zum Beispiel, das kennen bestimmt viele da draußen, das ist einfach wie so eine Art City-Builder, bloß halt ohne irgendwelche Konsequenzen und du pflückst dann da irgendwelche Äpfel vom Baum und baust da deine Häuser und machst da deine Inneneinrichtung da und dann, ja, hast du, dann ist plötzlich 4 Uhr morgens und dann denkst du dir, ach, scheiße. Ja, Planet Coaster 2, genau, das Announcement kam jetzt raus und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier veröffentlichen, deswegen können wir darüber noch nichts erzählen, wurde schon das Gameplay geleakt oder offiziell revealed, wie man dann sagen würde. Nämlich am 31.07., wir kommen ja am 1.08. raus. Das ist übrigens unser Monat, Julian. Wir beiden alten Säcke werden wieder ein Jahr älter.
Geburtstagsmonat, ja.
Jawollo, Abfahrt. Wupp, wupp, wupp. Noch eine Fahrt nach vorne. Nächstes Jahr. Abschuss. Und Planet Coaster 2 hat, also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, oh geil, ganz harte Rollercoaster Tycoon 3 Vibes, nämlich mit dem Expansion Pack Soaked damals, wo man dann plötzlich Wasserparks bauen konnte, war für mich auch alles vorbei, ehrlich gesagt. Ja, Planet Coaster 2 wird Wasserparks beinhalten und ja, mehr kann man jetzt dazu eigentlich nichts sagen. Guckt euch im Internet die ganzen Analysen an von den ganzen Hardcore-Planet Coaster-Spielern. Rudi Rennkamel kann ich zum Beispiel empfehlen. Ja, und den Rest werden wir dann halt erfahren, wenn ihr mich nicht mehr hören werdet hier. Oder vielleicht mache ich mal eine Planet Coaster-Folge.
Ich
Könnte
finde,
mal
das
sein.
Wort Hardcore passt irgendwie zu keinem Land
Hardcore-Vibes, da, da,
besser
da, da,
als zu
da.
Niederlande. In einem Satz. Hardcore und Niederlande, das passt so. Das passt so irgendwie in jeder Hinsicht. Hardcore Gaming, Hardcore Musik, irgendwas.
Was sind die Niederländer Hardcore-Gamer? Ich glaube nicht, oder?
Weiß ich nicht, aber
Bitte.
es klingt so, wenn du mir sagst, das ist ein Hardcore-Gamer, dann denke ich, oh, muss ja Niederländer sein.
Und ja gut, aber wenn du das so sagst, natürlich komme ich auch direkt auf die Musikrichtung und dann denke ich natürlich sofort an die Niederlande. Haben Sie Musik ohne Beats? Haben wir. Dann geht's da ab. Ah, das ist aber eine wilde Folge hier in den ersten paar Minuten schon
Voll.
wieder. Hier geht's ab.
Verrückt.
Ja, also Planet Coaster 2 kommt im Herbst raus. Ich freue mich drauf. Viel Spaß. Ich möchte aber eine Sache aufgreifen, nämlich das Sommerloch. Und wir haben gerade schon, haben wir über den Europapark gesprochen? Wie komme ich da jetzt drauf? Dann ist es gerade bei meinem Kopf aufgeblitzt. Hast du die
Verrückt.
Keynote auf VJoy gesehen?
Nee, erzähl mir mehr davon.
Es gab eine Europapark-Keynote.
So wie Disney das immer macht.
So wie Disney das immer macht. Nein, nein,
Cool.
nein, 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 Disney macht sowas
Nicht.
nicht. Nein, 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 nein. Disney hat sich das beim Europapark abgeguckt. Das ist ganz wichtig. Also der
Okay.
Europapark macht das eigentlich
Nein,
schon
aber
seit
es ist,
Jahren.
man darf es ja auch nicht so verwerflich sehen. Das ist wirklich so, ich merke das. Das ist
Man
jetzt
macht
Selbstschutz,
seit,
was ich gerade aufbaue
naja,
für zukünftige Projekte.
ich merke das schon. Und ich hoffe, und ich weiß, dass viele bei Mack und auch im Europapark hier zuhören. Und ihr wisst hoffentlich, dass das alles nur scherzhaft gemeint ist. Und ihr wisst es ja auch selber von euch, dass ihr da immer so mit dem Augenzwinkern drauf guckt. Von daher alles vollkommen legitim. Ne?
Es ist halt, was willst du machen? Ich meine, Disney ist am anderen Ende der Welt hauptsächlich, ja. So,
Ja, wer kennt
dann,
denn
wenn die
schon
was gut
die
machen, dann
Mickey
nutzt das
Mouse?
doch. Das ist ja, übertrag das auf dich, ist ja okay, mein Gott.
Apple macht's auch seit
Andere
Jahren,
Leute
Microsoft auch, Marvel
klauen ja
macht's
auch
jedes Jahr.
mein Plattformkonzept und machen das sitzt irgendwo anders. Also, naja,
Ja,
für ein Riesenrad.
man klaut immer bei den
Aber nur
Besten,
die
ne?
Besten werden. Hab ich das letzte, haben wir letztes
Ja,
schon drüber?
da
Dann
haben wir
musst du
schon,
das
haben wir.
rausschneiden, weil das klingt dann verliebt, wenn ich das doppelt sage.
Nein, das lassen wir schön drin.
Nein, bitte nicht, das Ganze
Ah!
muss ich nehmen.
Die Keynote im Europapark. Es gab eine Keynote moderiert von Steven Gätjen, keine andere als der beste Moderator Deutschlands. Und er stand mit Michael Mack auf einer Bühne. Das war, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, der Innenbereich der Blue Fire Queue mit dieser riesengroßen LED-Wand. Und alle haben sich natürlich gefragt, was ist das mit der Keynote? Worum geht es da? Und es ging immer um diese komische Maus. Und am Ende des Tages wurde announced und tatsächlich finde ich es gar nicht mal so uninteressant, dass der Europapark seinen allerersten internationalen Kinofilm releasen wird. Zwar rund um Ed und Edda, also um die Euromaus. Und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, warum letztes Jahr die Euromaus so ein Rebranding erfahren hat, wo ich, glaube ich, in der letzten Folge schon so ein bisschen kritisch drüber gesprochen habe. Und die haben an dem Abend auch einen Trailer präsentiert zu dem Kinofilm, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht auf dem Schirm habe, aber googelt einfach, ihr werdet es rausfinden. Es gibt auf jeden Fall dann, ich glaube, irgendwie das große Rennen, Ed und Edda, das große Rennen, irgendwie sowas. Und es sieht gut aus. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Und die neuen Figuren, auch die Edda wurde ja so ein bisschen modernisiert, das passt ganz gut da rein. Und ich bin sehr gespannt, ob der Europapark damit einen größeren Erfolg feiern wird als Happy Family, was ja eher so gemäßigt angekommen ist, was auch eine okay IP eigentlich war. Aber jetzt gehen sie mit Ed und Edda auf die Reise und ich finde es cool, dass die kleine Maus, die kleine Ratte, wie sie immer so schön gesagt haben, das anfangs war es eine Ratte, jetzt ist es eine Maus auf der großen Leinwand. Ob das bei den BesucherInnen und ZuschauerInnen da draußen noch ankommen wird. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken.
Gut, schön. Ich habe mir den Trailer angeguckt und es gibt ja irgendwie immer mal dieses Bestreben, Kinderfilme mit einer zweideutigen Schiene zu beleben, dass sie auch für Erwachsene gut sind. Und der Teil hat mich nicht so ganz überzeugt im Trailer.
Da grenzen wir jetzt an ein ganz anderes schwieriges Thema, deutscher Humor. Achso, und natürlich für euch da draußen, wir haben auch noch eine Top 5 für euch im Gepäck. Und zwar werden wir heute ganz random was von euch da draußen wieder machen. Und zwar die Top 5 Attraktionen mit hohen oder guten Kapazitäten. Und auch hier ist natürlich wieder viel Interpretationsspielraum. Und ich bin wie immer sehr gespannt, an welchem Punkt wir auf gegenseitige Kritik stoßen werden. Weil ich habe hier auch zwei sehr kontroverse Dinge auf meinem Zettel. Aber dazu später mehr.
Ja, ich bin parallel noch Kapazitäten am Ausrechnen.
Also ich dachte, du machst jetzt hier
Aber
dein. Du hattest was auf dem Zettel, dachte ich.
nee, ja, eine ganze Menge sogar. Aber wir können einfach mal weitermachen.
Ja, mach mal.
Wo ich die ganze Zeit immer drüber stolper, ist die neben der Baustelle im Wiener Prater die schönste Baustelle momentan der Welt, würde ich sagen. Zumindest für mich persönlich. Und zwar, es gibt immer wunderschöne Bilder aus Kalifornien, wie dort in den Universal Studios Too Fast, Too Furious, wie heißt die Bahn? Fast Furious, da bin ich jetzt gerade
To
zu
top to
wenig.
thrill.
Top Two Thrill. Echt? Nein. Was? Wie?
Nein. Ja. Irgendwas, nee, Fast and Furious und irgendwas mit
Du bist wo?
Drift.
Schmierst du jetzt schon wieder ein Brot?
Ich schmier mir gerade am Brot. Ich
Was
habe
hast
Hunger.
du denn?
Ich komme gerade aus einem Termin. Dann habe ich mir schnell noch Brötchen geholt. Jetzt schmier ich mir das parallel, weil ich gleich im Anschluss im nächsten Termin bin. Ja, montags ist halt ein wilder Tag. Aber erzählen Sie weiter, Herr
Sitzt da wie
Umansky.
Pro-Peter lustig und schmiert sich ein Brot. Ey. So, es gibt zu viele
Hollywood
Universal
Drift
Parks.
wahrscheinlich.
Hollywood, das ist es hier. Hollywood, Fast and Furious, Hollywood Drift.
Na, guck mal,
Haben wir
habe
auch
ich
schon
recht.
mal drüber gesprochen.
Genau.
Und wird gerade in Kalifornien schön am Hang auf dem Berg gebaut, beim Universal Studio Park. Und Kalifornien hat eh so ein wunderbares Licht. Ich müsste vielleicht noch mal hin. Ich müsste schon, aber es ist so unfassbar teuer dort. Es ist dieser gleiche London-Effekt, weißt du? Ich bin von London auch immer enttäuscht, haben wir eigentlich schon,
Genau,
aber
London ist
London
nicht so
enttäuscht mich
deins.
immer, weil es zu teuer ist im Verhältnis zu dem, was man am Ende des Tages bekommt. Und Kalifornien ist so auf einem ähnlichen Trend, plus der lange Flug dahin, weit weg und so. Ach, aber es ist schon, ich mag es schon sehr.
Nice. Und vor allem gibt es einfach super viel zu tun und zu erleben, ne?
Ja. Ich meine, Knott's Berry Farm, wenn die ein bisschen andere Farben wählen würden.
Es gibt keine Folge ohne dieses Thema, ne?
Das mit den japanischen Wortwitzen darf ich halt nicht sagen, deswegen ich brauche ja irgendein wiederkehrendes Element.
Okay, gut.
Viele schöne Freizeitparks. Gutes Wetter, Wasser,
Und die
entspannte
Leute
Leute.
und das Essen. Du warst gerade dabei, so beschreiben, wie toll Kalifornien ist. Wir können auch darüber reden, wie toll Orlando ist oder wie episch. Hast du
Oh ja, und wir
diese.
können auch über Ticket-Optionen sprechen.
Genau, du hast das wahrscheinlich auch mitgekriegt, ne? Magst du das mal erläutern?
Ja, also Epic Universe wird zunächst kein Single-Day-Ticket anbieten, sondern du musst dir als Besucher ein Mehrtagesticket kaufen, um den Park erleben zu können. Was ich also ein Stück weit nachvollziehen kann, weil ich halt denke, dass da ein relativ großer Ansturm sein wird. Und so kannst du das ein bisschen regulieren, was bei dir im Park abgeht. Und da wird sicherlich auch irgendwann wird sich das ein bisschen legen und dann gibt es halt Single-Day-Tickets, aber du siehst ja, was abgeht, also auch Hagrids oder
Weil Hagrid
ich
ist ein
glaube.
super Beispiel. Was da los war, das war ja wirklich absurd.
So, und da muss man halt ein bisschen überlegen, wie man solche Hypes auch irgendwie in den Griff bekommt. Weil dann hast du ja ganz andere Themen, da musst du ja auch Crowd-Management und so weiter berücksichtigen und solche Geschichten. Das ist dann bei denen ja wahrscheinlich nicht nur ein Tag, wo dann eben viele Leute kommen, sondern einfach im besten Fall, oder wahrscheinlich rechnen sie damit, eine lange Zeit, wo einfach ein Riesenansturm für deren Projekt kommt. Weil so wie die das aufziehen, werden die das ja auch ordentlich vermarkten, respektive machen das ja auch schon, dass die ganze Welt von dem epischen Universum erfahren wird.
Ich bin wirklich total positiv überrascht, mit was für einem Mut die da rangehen. Natürlich hätten die auch sagen können, ja klar, wir machen jetzt hier Single-Day-Passes, kommt wie ihr wollt und knallt uns hier die Bude voll. Aber von vornherein zu sagen, ich habe das hier gerade nochmal auf, dass initial werden die Tickets nur mit Multi-Day-Tickets für 3 oder mehr Tage verkauft und der Besuchslimit ist bei einem Tag für Epic Universe. Was ja auf der anderen Seite aber auch wieder bedeuten muss, hoffentlich, dass der Park so gestaltet und betrieben wird, dass du alles an einem Tag auch schaffst. Was ich halt im Umkehrschluss dann wieder spannend finde, dass man sich da nicht selber total bekloppt macht und sagt, oh, da wird es bestimmt genauso voll wie bei den anderen Parks, dann muss ich das hier noch so einplanen und Fastpass und hast du nicht gesehen. Und dann machst du dir so einen Aufwand, wie ich das immer hart kritisiere bei Disney, sondern nee, du hast den einen Tag für Epic Universe und den einen Tag kannst du dann auch einfach da genießen, den ganzen Tag. Und deswegen finde ich diesen Approach so mutig zu sagen, wir machen das jetzt nur so in dem Kontext. Und ganz ehrlich, also die meisten Leute, die da hinreisen, fahren ja auch eh für mehrere Tage hin. Ich könnte mir vorstellen, ohne die Zahlen tatsächlich zu kennen, dass die Single-Day-Passes da einfach super gering sind.
Insgesamt wahrscheinlich
Ja.
dürfte das der Fall sein, dass das Single, das sind auch die, du siehst es ja auch bei den Disney-Tickets, da habe ich zumindest gerade auf dem Schirm, dass sobald du ein 2-, 3-, 4-Tages-Ticket machst, das sich relativ schnell extrem lohnt, das Mehrtagesticket zu nehmen, weil die Parks natürlich auch mit den Umsätzen, die du als Besucher im Park machst, noch zusätzlich rechnen.
Eben, das ist das
Also die haben ja
andere
auch ein
halt, ne?
Interesse, dass du mehrere Tage dort verbringst in deren Umgebung. Wo du halt das Geld liegen lassen kannst.
Genau, ein Ticketumsatz ist halt nicht alles, sondern man muss ja auch immer noch gucken, dass du deine ganzen Secondaries wie F&B oder Retail irgendwie auch noch reinkriegst. Und ganz ehrlich, was sie da hochziehen, ja auch an wie viele Restaurants und Outlets da gebaut werden. Klar, natürlich. Das muss halt auch sich irgendwie rentieren. Und ich möchte unbedingt in diesem brennenden Windmühlenrestaurant im Horrorbereich essen. Das sieht so geil aus.
Aber dann hast du deine Frage ja schon beantwortet, ob du nochmal nach Amerika fliegst.
Ich würde wirklich nur dafür hinfliegen wollen, weil ich Universal Studios auch halt einfach nicht. Ich kenne Islands of Adventure gar nicht. Animal Kingdom interessiert mich nicht. Islands of Adventure will ich sehen.
Du kennst Islands of Adventure noch gar nicht?
Nein. Ich war 91, war ich
Kannst
das
du nicht
letzte Mal
lesen und
da.
schreiben? Das war gerade so.
Wie diese Werbung, ja?
Ja, da ist ich gerade.
Komm, aber da müssen wir was tun. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja, ich war 91, vielleicht das letzte Mal
Ach so, stimmt.
in Florida.
Ach, krass.
Jo. And that's how old I am.
Na gut,
Anyway.
aber ich finde ja volle Parks an sich nicht verkehrt. Wenn, wir können ja, sollen wir jetzt schon mal die großen fünf, wenn wir jetzt gerade beim. Ich frage immer nochmal nach, weil ich bin immer so zu, weißt du, das ist dein Podcast, also ich quatsche jetzt hier ins Zeug rein. Oder ich übernehme es einfach mal. Volle Parks an sich finde ich ja im Prinzip gar nicht so schlimm, weißt du? Es geht sich mir nur darum, dass die Kapazität halt einfach stimmen muss. Ich finde nichts anstrengender, als stundenlang halt verhältnismäßig lange auf einer Stelle zu stehen und nichts geht weiter.
Voll.
Aber dazu später nachher mehr in den großen Kunst.
Ja, du hast gut Spannung aufgebaut und dann zack, einfach Gas runtergenommen. Und jetzt rollt der Wagen, der brennend den Abhang hinunter.
Ja.
Ja, nee, aber das ist ja genau das, diese Kritik immer auch, was Kapazitätsmanagement, Besuchermanagement oder Besucherssteuerung angeht. Und ich hatte jetzt kurz vor der Aufnahme, da könnt ihr auch schon bald drauf freuen da draußen. Ich denke, die Folge kommt im September raus. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit dem kleinen, aber süßen Freizeitpark Phantasiana, Erlebnispark Straßwaldchen. Und der Park ist ja auch furchtbar winzig, wer schon mal da gewesen ist. Und trotzdem haben die ein Halloween-Event, was zum Beispiel ausgebucht ist. Die bauen sich jetzt ein Mack Big Dipper in den Park, was für so einen Park der Größe natürlich auch eine Rieseninvestition ist. Lirum Larum, die haben ja auch damit zu kämpfen, den Park so zu befüllen, dass die Warteschlangen nicht zu so voll sind, aber die Leute trotzdem immer noch ein gutes Erlebnis haben. Und das ist ja auch immer das, was ich dann immer sage, wo ich dann immer mit dem Positivbeispiel komme. Naja, aber das Phantasialand hat es ja anscheinend ja schon irgendwie gut hingekriegt, das zu steuern. Respektive der Europapark ist ja auch auf einem guten Wege dahin, mit seinen Kapazitätsmonstern die Leute von der Straße zu holen, beziehungsweise eigentlich ja wieder auf die Straße zu schicken. Das ist ja eigentlich unser Wunsch, damit die im Park unterwegs sind. Und auch da wieder als Guckempfehlung die Brückentag-Videos von nicht mehr EP-Fan 95, sondern Freizeitpark-Fan 95 von Silas. Wer schon mal einen Brückentag im Europapark erleben möchte, guckt sich da einfach mal auf YouTube so ein Video an. Brügge Dach in Europapark.
Also, bleiben wir kurz noch in Amerika. Top Fuel Dragster hat wieder mit Testfahrten angefangen. Das heißt, für jeden, den es interessiert, in Zukunft irgendwann mal Cedar Point und das wunderschöne Ohio zu besuchen, gibt es gute Aussichten, möglicherweise bald diese Achterbahn fahren zu können. Ich bin es ja nicht gefahren. Ich bin ja nur King Dakar gefahren bisher. Ich war ja noch nie in Cedar Point. Das ist so.
Cedar Point oder wie andere sagen würden, der Six Flags des kleinen Mannes.
Ich hoffe, dass es nicht ist wie in Six Flags Park. Dass es wirklich nicht ganz so anstrengend ist. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen. Ich glaube, es ist schon so tendenziell in die Richtung amerikanisch Style alles, aber ich hoffe, es ballert nicht ganz so heftig wie in Six Flags Park.
Ich glaube, Cedar hat auch dafür noch einen zu großen Anspruch und vor allen Dingen auch einen zu großen Namen, gerade in der Szene erstmal natürlich und vor allen Dingen auch aus Destination. Die haben ja auch Übernachtungsmöglichkeiten, die sind ja ein großer Zugpunkt da in der Region. Deswegen, ich hoffe auch, also ich hoffe nicht, dass das jetzt schlimmer wird durchs Mergen, weil jetzt werden ja schon die ersten Gerüchte so ein bisschen laut, dass es dann irgendwelche Jahreskarten vielleicht mal, also jetzt noch nicht aktuell, aber vielleicht in Zukunft mal geben wird, dass man damit auch alle Parks dann besuchen kann. Wo ich mir dann denke, so als Fan, so ja, aber wenn die trotzdem bei dem Preis bleiben, die verramschen sich weiter. Und seitdem Six Flags seine Qualitätsoffensive vor wenigen Jahren mal angekündigt hat, ist nicht viel passiert, außer Dynamic Pricing. Also, ich hab so viel Hoffnung für dieses Unternehmen, weil die ja eigentlich ein gutes Produkt haben. Die sind ja per se nicht schlecht. Die haben coole Rides, die haben tolle IPs. Also, ich meine, allein die ganzen Warner-Lizenzen und DDC-Sachen, das ist ja schon echt krass, das benutzen zu dürfen. Aber wir alle wissen, was aus der Warner Brothers Movie World am Ende des Tages dann doch geworden ist. Und jetzt gibt es den Park halt nicht mehr. Long story short, Six Flags ist kein Garant für, na, Qualität vielleicht nicht, aber für langfristigen Erfolg vielleicht. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Ich bin da, ich habe
Also
noch
ich finde,
keinen Six
Six
Flags
Flags ist
Parks in
eigentlich ein Garant
Amerika
für Thrill
besucht.
Rides. Das ist, glaube ich, das Einzige, was
Punkt,
sie liefern
oder?
können.
Ja. Also ich meine, ich verrenne mich hier gleich, deswegen sage ich jetzt nichts mehr.
Ist ja wurscht.
Ich bin gleich wieder so, ich bin so richtig im Rant-Modus einfach. Ich denke mir direkt so, ah, ihr könnt's doch, ihr habt's doch, ihr habt so viel geiles
Ja, aber
Material.
es geht sich ja auch darum, was musst du machen für deine Zielgruppe. Und wenn es nur darum geht, Geld zu verdienen, dann ist halt das einfach ein gutes Konzept.
Ja, aber das tun sie ja nicht am Ende des Tages. Das ist ja genau das große Problem.
Ja,
Also
oder die haben eine Zeit lang Geld verdient, oder?
die haben ein, genau, das ist ja dann der Trugschluss, ne?
Ja, aber das ist
Und
halt dann,
dann,
wenn du die Kuh zu doll melkst, dann ist halt
ja.
auch nicht gut.
Und deswegen ist es, da haben wir, glaube ich, schon mal auch das Thema Zielgruppen,
Wer
so.
einen Smiley zu viel verschickt, hat irgendwann gar nichts mehr zum Lachen.
Was ist das für Weisheit, Mann?
Kennst du es nicht?
Nein, was
Schicke ich
ist
dir nachher
das?
zu. Wer ständig ein Smiley zu viel verschickt, der hat irgendwann gar nichts mehr zum Lachen. So,
Das
das hätte sich Six Flags mal.
hänge ich mir als Poster in meinem Büro. Aber kommen wir vielleicht mal zu einem ehemaligen Six Flags Park. der vieles richtig macht. Und zwar Walibi Belgien, die jetzt endlich mal offiziell was verkündet haben. Es gab ja schon vor langer Zeit die Pläne, eine Achterbahn auf dem See in der Nähe von Flashback der Wildwasserbahn zu bauen. Das kursierte dann, dann gab es Gerüchte, dann gab es, ja, es gibt Anhörungen, es gibt Bebauungspläne, ja, nein. Jetzt ist aber offiziell verkündet worden, dass der Park dort einen neuen Themenbereich eröffnen wird. Und zwar wird das die sogenannte Dock World. Und wie hätte man es anders ahnen können, wird Turbine bzw. Psyche Underground beziehungsweise Dock 24, ne, soll wieder Turbine heißen, sehe ich hier gerade auf den Artworks. Es wird mal wieder umgestaltet, das Ding. Das hat auch einfach viel mitgemacht in all den Jahren. Aber der ganze Bereich wird endlich angepackt. Es soll ein kompletter geschlossener Bereich entstehen. Flashback wird endlich mal angepackt, was ich super begrüße, weil Flashback auch eine geile Wildwasserbahn ist, die super trashig ist mit diesen ganzen Tunneln und Blitzlichtern und so. Eigentlich total weird und random, aber die haben einfach auch ein bisschen Qualität und ein bisschen frischen Pinsel nochmal verdient. Und da wird halt dann auch eine neue Achterbahn, ein Multi-Launch-Family-Coaster von Gerstlauer entstehen. Und der Coaster soll ungefähr 900 Metern entsprechen mit 65 km/h maximal und 14 Airtime-Momente. Bis zu 35 Millionen Euro soll das Projekt kosten und soll passend zum 50-jährigen Jubiläum nächstes Jahr in Belgien in Wavre eröffnen. Aui.
Wo haben die denn momentan das ganze Geld her? Das Schwimmbad machen sie ja neu. Die haben Konga gebaut, das Ding gebaut. Oder wollen sie jetzt bauen? Also wie funktioniert denn das?
Vielleicht haben sie langsam mal das Potenzial vom Park erkannt. Die haben die ganzen Chasen von Challenge of Tutankhamun erneuert und modernisiert. Mhm. Das haben sie ja auch noch gemacht. Also die pumpen viel rein und ich finde das schön. Also der Park ist endlich, also wenn ich so an meinen allerersten Besuch da zurückdenke, das ist ja auch schon 20 Jahre her, war der Park meh. Der war in einem ganz schlechten Zustand.
Dann, da ich war's weiß, noch für mich so damals aus dieser Zeit ist es immer gewesen, entweder oder, Six Flags Holland oder Walibi Belgien. So. Und Six Flags Holland war ein bisschen besser auch noch zu erreichen und hat halt damals Goliath und Launch Code, also Express und all solche Geschichten. Und war dann immer so eher der Point of Interest. Und Walibi Belgien hatte für mich immer so ein bisschen diesen schmutzigen Ruf und so. Aber heute muss ich echt sagen, ja, weil das sah immer alles so gammelig auch aus, fand ich.
Voll,
so,
ja, finde ich auch. Ja.
Und heute muss ich sagen, dass sie den echt gut umkrempeln, den Park. Ich finde auch dieses Layout insgesamt mit dem See in der Mitte total charmant. Das Line-Up an Attraktionen ist der Wahnsinn. Jetzt, wo wir gerade drüber reden, wird es auch das nächste, der neue Themenbereich dafür, fürs 50-jährige Jubiläum soll 35 Millionen kosten. Das ist ja auch schon wieder eine große Investition. Plus, dann hatten sie vor kurzem diesen großen Wasserschaden. Da weiß ich nicht genau, wie das versicherungstechnisch natürlich abgelaufen ist. Aber
mit dem Hochwasser, ne?
Ja, die haben ja schon relativ viel erlebt in den letzten Jahren. Und da bin ich jetzt schon sehr überrascht, aber freue mich natürlich.
Und die ganzen Kuriositäten, die wir hier auch schon mal erwähnt haben, ne? Zum Beispiel diese Doppelmeier mehr oder weniger Achterbahnanlage. Also der Park hat wirklich eine unglaublich wirre Geschichte. Aber ich finde es umso schöner, dass der Betreiber jetzt erkannt hat, was da für ein Potenzial drin ist. Und es gibt ja auch nicht viele vergleichbare Parks in der Nähe, die, ich sag mal,
das war nämlich gerade, Entschuldigung, wenn ich kurz reingreife, das war gerade mein Gedanke, weil ich erinnere mich irgendwie dunkel dran, dass irgendein Park doch aufmachen sollte. War es nicht auch so ein Legoland-Standort, der da diskutiert wurde oder so?
Das war Belgien oder Holland, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, der stand mal im Raum, aber das ist, glaube ich, wieder verpufft, das ganze Thema. Hm. Meinst du, die haben darauf schon mal vorsorglich reagiert und investiert?
Vielleicht, dass sie sich dann ein bisschen besser.
Ist ja vollkommen legitim.
Also, das ist ja eine Strategie, die du dir zurechtlegen musst, so ein bisschen. Du musst ja als Betreiber auch ein bisschen dein Umfeld beobachten und gucken, was da so alles passiert und gucken, wie beim Schachspiel, in welcher Position befindest du dich in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Mag sein. Ich weiß es
Mag
nicht.
Mag sein, ja.
Mag sein.
Haha, ja. Und das Feld wird ja auch nicht weniger, ne? Also es ist dann ja doch noch irgendwie, also zwei Dinge, die ich interessant finde. Erste Sache, wie viele 50-jährige Jubiläen jetzt so in den plus minus 2 bis 3 Jahren jetzt so sind. Traumland auf der Bärenhöhle hat jetzt 50-jähriges, Europapark hat 50-jähriges, Walibi, Safariland, also so viele kleine Parks, kleinen Anführungszeichen, die jetzt irgendwie ihre ihr großes Jubiläum feiern, was ja auch wieder so ein Zeitzeuge ist, ne? So die, dass die 70er Jahre so ein richtiger Boom waren, wo Freizeitparks
entstanden sind. Losbrechen dieses Hypes sozusagen, ne?
Ja, genau, richtig. Und man auch erkannt hat, ne, was das auch für ein touristischer Faktor ist, was das für ein unternehmerischer Faktor ist, der auch dann halt für die Region ganz viel reinspielen kann, wenn man das geschickt natürlich und langfristig auch plant. Zweite Sache, das im Anschluss dazu, dass wir jetzt auch wieder so eine ähnliche Phase haben, wo wieder viele Parks dann doch nach und nach entstehen. Gerade Polen, jetzt mit dem Hossoland zum Beispiel, was ich immer dachte, von den Artworks, ja, der Julian guckt sich schon so wirr um.
Ich überlege gerade, Hossoland hatte
kurz. Lass mich kurz googeln, damit ich mitreden kann. Ich habe irgendwo mal Artworks davon gesehen und dachte mir so, okay, da sieht aus wie so ein Use Case, Study Case von einem Designer oder so. Nee, das ist gerade einfach ein großer Park, entsteht in Polen. Wir haben Mandoria, natürlich Energylandia, Legendia und wie sie alle heißen. In den Niederlanden wird gerade noch ein weiterer Indoor-Park gebaut, die Bommel World oder Bummelwelt. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Also ich glaube, wir haben aktuell wieder so eine Zeit und so eine Phase erreicht, wo viele erkennen, es gibt einen bestimmten Bedarf, den man abdecken kann, nämlich vor allem die wetterfesten Attraktionen. Also gerade bei Mandoria und auch bei diesem neuen Indoor-Spielpark, der da auch größer sein wird, laut den Artworks, sieht man, ja, es gibt nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren Veränderungen, das Wetter zum Beispiel. Wenn wir uns mal den Sommer angucken, das war ein unglaublicher Kacksommer bis hierhin. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Wien ist. Hier hat es geregnet in einer Tour. Und das ist natürlich jetzt für die Sommerferien, für die Freizeitparks, absolute Katastrophe.
Also hier ist eigentlich fast zu heiß.
Aber wieder so.
Aber wir lachen drüber. Das ist ja auch eine Tendenz, ein Trend, den man berücksichtigen muss. Ne? Also entweder hast du Regen oder es ist halt zu heiß. Also was machen wir da?
Ja, genau. Und das ist genau die nächste Sache, wenn du auch so Phasen hast, wo es zu heiß ist. Irgendwann ist dann einfach auch der Zeitpunkt vorbei, wo die Leute rausgehen in einen Freizeitpark. Bei 30 Grad überlegt man sich das vielleicht nochmal gerade eben, aber wenn so 35, 40 Grad draußen werden, zum Beispiel letztes Jahr, wo wir im Prater waren, wo es einfach 40 Grad waren im August.
40 Grad hatten wir?
Ja, da gab es so diese riesen Hitzewelle für eine Woche oder zwei. Das war furchtbar. Das war einfach.
Aber jetzt hatten wir auch wieder 36 Grad und so. Das ist auch Wahnsinn. Echt, das ist schon anstrengend.
Ist nicht ohne, ja, das stimmt.
Aber wir wären noch älter, weißt du? Ich glaube, früher war das nicht so anstrengend.
Früher war alles anders, wolltest du jetzt sagen, oder was?
Nee, das war, weiß ich nicht. Die letzten zwei, drei Jahre habe ich das Gefühl, werden die Sommer für mich anstrengender.
Ja, das geht mir genauso.
Siehst du, deswegen sage ich, wir werden alt. Vielleicht liegt es auch daran. Was haben wir noch alles? Hast du noch irgendwas Lustiges in deinen Notizen, was man noch erwähnen sollte?
Lustiges nicht, aber es hat Potts Park nächstes Jahr auch ein Jubiläum? Oder war das dieses Jahr? Weil Potts Park hatte jetzt auch eine Ankündigung, die bauen sich auch eine neue Achterbahn hin. Nachdem sie erfolgreich den Wild Swing von Art dahin geknallt haben, der, ich glaube, jetzt schon eigentlich das Produkt für, oder den Preis für das meistverkaufte Produkt kriegen sollte. Also da hat Art wirklich irgendeinen richtig guten Nerv getroffen. Und jetzt haben sie auch gleichzeitig noch einen Junior- oder einen Kinder-Bumerang-Coaster verkauft. Liebe Grüße gehen an die Kollegen nach Vekoma, die damit angefangen haben. Und jetzt machen es alle nach mit dem Junior-Bumerang-Coaster. Der eigentlich hat Hege damit angefangen, ne? mit dem Butterfly. Eigentlich ja. Die haben es verdient.
Auf, nachher machen sich noch nachträglich Patentsachen da drauf oder klagen sie alle.
Naja, aber auf jeden Fall.
Oder es gibt sogar ein Patent da drauf nachher. Das ist im Nachhinein, kannst du es nicht machen, aber wenn du. Aber na, egal.
Naja, auf jeden Fall gibt es nächstes Jahr eine neue Achterbahn, die passend zu der Klippenschleuder so eine Art Urzeit-, Steinzeit-Theming bekommen soll. Und ich finde es toll, dass der Park auch sich da jetzt so auch wieder langsam rausmausert. Da gab es ein paar Jahre lang ja einfach mal
wenig. Ich glaube, die Bahn soll SUVs verherrlichen, oder?
SUVs verherrlichen.
Ja, sind das nicht Geländewagen, in denen man damit fährt? So Steinzeit-Geländewagen?
Steinzeit-SUVs.
War das nicht das? Warte, Musik. Ich habe diese Animation gerade nur so halb vor Augen.
Deswegen. Also es sind auf jeden Fall so Steinzeit-Vehikel. Ja, die sehen nicht aus wie SUVs. Die sehen so aus wie die Züge vom
Ja, aber was soll das denn sonst darstellen? Du musst ja überlegen.
Wie so ein Cadillac.
Damals gab es ja noch keine SUVs. Das ist ja eine Anlehnung an die heutige Zeit, das ist eine Verherrlichung.
Du
das
bist
wollen
eine
wir nicht.
Verherrlichung. Alter. Ich finde, die Züge sehen schön aus.
Ja, tun sie auch. Ich mache hier nur Spaß.
Passen ganz gut zum Konzept. Aber auch mit diesem Heckspoiler da hinten dran. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, so, jetzt habe ich aber fertig geschnackelt. Ich unterbreche dich schon wieder andauernd.
Okay. Ich unterbreche dich, ist ja der Witz.
Nein.
Aber das viel lustiger ist ja eigentlich, dass du glaubst, dass du mich unterbrichst. Eben hatten wir schon kurz das Thema Halloween. Was wird noch an Halloween in diesem Jahr passieren?
Da wird so eine grüne Geistergeige wahrscheinlich wieder ausgepackt.
Ja, richtig. Da wird wieder gefiedelt in Efteling.
Gefiedelt in Efteling.
Dance Macabre soll öffnen. Übrigens auch ein Ride, der eine ganz gute Kapazität haben müsste, weil der sitzplatzmäßig, was war das? 7, 21 mal 6 sind 126. Kommt das hin?
Rechnest du
Ja,
das nochmal nach?
126 Leute pro Fahrt fahren damit.
Wow. Ich bin überrascht, wie enorm groß das da drin alles ist. Also ich habe.
Ja, aber ich meine, es ist ja quasi eine Showfahrt, eine Show. Und große Kapazität, gleich längere Showzeit, gleich schöneres Erlebnis und so weiter und so fort und so.
Deswegen. Wenn du mal überlegst, was das für ein Kapazitätsmonster vorher war, Dance Macabre, da haben ja auch super viele Leute reingepasst. Der Raum war riesig. Die Show war auch nicht kurz. Ich glaube, die hat auch so ungefähr 10, 12 Minuten gedauert.
Ja.
Plus die Pre-Shows, die es ja eigentlich noch gegeben hat, die man nie eigentlich wahrgenommen hat, weil man da, glaube ich, selten gewartet hat. Aber ja, ich hab die Baudoku gar nicht nachverfolgt. Tatsächlich, ich habe jetzt erst da reingeguckt, letzte Woche oder vorletzte Woche, als sie dann die Wagen dann angeliefert haben oder die ja, wie sagt man da, die Sitzgondeln,
Bänke.
Bänke, die aussehen wie Körbänke. Dann gibt es diese riesen Orgel da an der Wand. Das sieht so gut aus, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie die Fahrt wird und wie das Ganze nachher wirkt, wenn sich da alles dreht und bewegt. Also da bin ich wirklich super gespannt drauf und möchte aber trotzdem sagen, ich freue mich sehr darauf, dass Efteling es geschafft hat, hier diesen Vibe von Dance Macabre mit in diese Attraktion reinzupacken, weil das passt an den Bildern wirklich wie Arsch auf Eimer.
Also ich glaube auch, dass es ein guter Ersatz ist, wenn das so von der Show-Abstimmung jetzt noch alles gut wird, für die Attraktion, die vorher da war. Also ich finde das einen guten Ersatz.
Ja.
Für einen etwas in die Jahre gekommenen Ride von früher, der ersetzt wird. Abgebaut, abgerissen, etwas Neues ausgetauscht. Ähnliche Storyline. Ist es eine ähnliche Storyline? Weiß man da irgendwie was drüber?
Es gibt ja eine Storyline, die jetzt ja mit diesem mit den Street-Performern da so aufgebaut
Ja.
wurde. Ich glaube, vorher gab es keine richtige Story. Vorher war es einfach nur
Ja, nett.
Nett und es lebt hier alles und irgendwas bewegt sich und irgendwas tut irgendwas. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine richtige Geschichte. Da bin ich aber leider total raus. Die kann man aber, ich glaube, sogar auf der Webseite selbst nachlesen, weil die das natürlich sehr, sehr aufgedröselt haben. Plus, die haben cinematische Teaser und Trailer auch für diese Storyline in die Baudokus mit reingepackt, die ziemlich gut produziert sind. Also auch da hat man wieder ultra viel Geld in die Hand genommen, nur fürs Marketing. Top. Top, 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 top.
Also ich meine, Efteling ist auch ein Park, der grundsätzlich ganz gut Geld in die Hand nimmt, ne? Also jetzt Marketing, Rides und so, aber ja.
Es ist einer der Parks, wo man selten mit dem Kopf schüttelt, beziehungsweise wenn man mal meckert, ist es wirklich da auf so hohem Niveau. Und mir fällt ad hoc jetzt außer das Essen im Park nichts ein, was ich zu kritisieren hätte.
Ich finde die Anordnung der Attraktion so ein bisschen merkwürdig, dass der eine Teil recht achterbahnlastig ist und dann im anderen Bereich des Parks eigentlich kaum Achterbahnen zu finden sind, finde ich ein bisschen komisch, aber das ist das Einzige. Ich finde, dass sie da den Baron da noch so reingequetscht haben, beim fliegenden Holländer daneben, das finde ich irgendwie komisch.
Ja. Okay, das ist tatsächlich ein weirdes Placement, das hat recht.
Ja, verstehe ich nicht so ganz, ne, weil die sich dabei gedacht haben, mit den ganzen Attraktionen in die Parks, weil die haben so, von Gelände ist so viel Platz in die ganze Bereich, in die ganze Parke, ja. Und dann ist das so, nee, das ist, verstehe ich nicht.
Und damit haben wir auch die niederländischen Zuhörer verloren.
Ich finde es ja höchst löblich, wenn, also löblich klingt falsch, respektvoll zu betrachten, wenn Niederländer Deutsch sprechen und gleichzeitig beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit der Deutsche ins Rennen geht, sobald der nach Holland über die Grenze fährt und sich denkt, naja, das ist ja wie hier nur ein bisschen anders. Die müssen ja alle Deutsch sprechen, oder was ist das? Tun sie ja eh alle. Aber
Es ist
gut,
so wie in
du bist jetzt
Spanien, oder
Ausnahmetalent
nicht?
und ich hatte auch das Glück, ein Jahr Niederländisch auf der Schule zu haben. Aber ja, der
Ja.
deutsche Grenzgänger ist schon ein spezielles Wesen.
Ja, gerade der deutsche Grenzgänger aus dem Ruhrgebiet. Also da und aus dem Umkreis. Also das ist wirklich sehr speziell.
Ja.
Ich war schon lange nicht. Das stimmt, wo wir jetzt gerade über Niederlande sprechen, ne? Das ist der letzte, nein, der vorletzte Podcast vor der Messe. Japa in Amsterdam.
Ja.
Junge, bist du eigentlich da?
Ich habe noch nichts gebucht. Aber
Buchst
ja,
du
ich
noch
denke
was?
schon.
Okay. Wir haben gerade über Marketing gesprochen und Marketingausgaben und wie was kommuniziert wird. Eine Sache, die ich interessant fand, die endlich kommuniziert wurde, war nämlich die Eröffnung einer neuen Achterbahn, über die keiner irgendwas wusste, obwohl die Achterbahn da eigentlich schon recht lange aufgebaut steht. Es geht um die neue Achterbahn in Drayton Manor, wo wirklich ja keiner wusste, wann macht die Kiste jetzt endlich auf, wie heißt sie, was wird es, wie fährt das Ding und warum hat es so viele Switch-Tracks, was passiert da eigentlich? Das ist jetzt endlich eröffnet worden und zwar heißt die Achterbahn Gold Rush, ein Multi-Launch-Coaster der Firma Intamin oder Intamin oder Intamin oder Intamin. Wie spricht man das aus? Gibt es da einen Dialekt?
Intermin.
Intamin. Klingt wie Vitamin. Vitamin B.
Intermin B.
Ja. auf jeden Fall hat diese
Vitamin
Achterbahn
C für Coaster.
den, also ich finde das Layout der Achterbahn super weird und angeblich fährt man wohl zwei verschiedene Programme, einmal vormittags und einmal nachmittags. Und zwar fährt man die Strecke einmal vorwärts und oder rückwärts und einmal rückwärts und oder vorwärts. Und die haben die Möglichkeit durch zwei Switch-Tracks und dem Lift die Achterbahn entweder vom Lift auch wieder zurückzuschicken, also quasi den Lift als ja Drop-Lift oder wie man das dann immer nennen
Rampe.
möchte, als Rampe benutzen, genau, und dann die Switch-Tracks dafür nutzen, dass die Bahn dann halt anders fährt. Also super wirr, super viel Technik, aber irgendwie super cool, weil das passt halt schön da in den Hang direkt am Hotel, ganz am Parkende, da wo auch der neue Wikingerbereich ist, der auch wirklich ganz gut geworden ist. Und finde es interessant, dass man sich für so eine Bahn entschieden hat für einen Park dieser Größe. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man so ein in Anführungszeichen Risiko eingeht und so ein sehr technical, heavy technical duty Gerät da reinstellt. Und ich hätte ja eine ganz normale Achterbahn auch einfach tun können oder ein normaler Bumerang. Aber nee, man hat sich hier für einen Bumerang Plus entschieden mit der Option, das nochmal ganz anders zu machen, weil man es einfach kann. Also ganz, ganz spannend.
Ja, ist schon ein wildes Konzept, was ich aber gut finde insgesamt. Also ich finde spannend diesen Gedanken, wie man halt Schienenmeter so effizient wie möglich nutzt, um halt weniger Produktionskosten zu haben und auf quasi gleichen Schienenmetern ein größeres Erlebnis für den Gast bereitstellen zu können. Und was man sich da so alles einfallen lässt, um vorwärts, rückwärts, rauf, runter, links, rechts zu fahren. Und naja, weil das sind so diese ersten Anlagen, die halt in diese Richtung gehen, weißt du? Das ist ja der Ursprung. Du musst ja auch erstmal anfangen, diese Gedankenwelt für so einen Prozess in der Entwicklung für solche Achterbahnen in der Art und Weise loszutreten. Und daraus entwickeln sich weitere Konzepte im besten Fall in den nächsten Jahren mit weiteren spannenden Achterbahnen, wo man halt überraschendere Fahrverläufe hat, weil man nicht weiß, fährt man jetzt vorwärts weiter, fährt man jetzt rückwärts nochmal da lang oder was auch immer. Also es ist schon. Werner Stengel hat ja so ein ähnliches Konzept schon vor X Jahren gehabt, wo da gab es so ein schemenhaftes Konzept, wo du senkrecht einen Turm hochgefahren bist, dann wäre der Zug gestoppt und dann hätte sich diese ganze
Ah,
Turmkonstruktion gedreht,
stimmt, ja.
dass du bei einem anderen Schienenstrang auskommst und dann von dort aus wieder weiterfährst. Ja, also vom Grundsatz her gibt es diese Idee halt einfach schon seit ganz, ganz langen Jahren. Es ist ein komischer Vergleich und so, aber. Ich habe in meine Schulhefte schon Achterbahnen mit so Switch-Tracks und sowas reingezeichnet. Und dann kam halt irgendwann Winners im Phantasialand dann, wo ich dachte so, geil, jetzt gibt's auch das, wunderbar. So schlecht kann mein Gedanke nicht gewesen sein, ne?
Was male ich als
Und
nächstes?
es ist halt einfach ja eine Evolution, eine Weiterentwicklung aus dem, was da gebaut wurde für eine Familienachterbahn. Das kannst du ja in anderen Stufen, Dimensionen weiterspinnen. Und das ist super, dass es gemacht wird, um halt Erfahrungswerte für zukünftige Ideen zu sammeln.
Ich finde den Gedankengang, den du gerade hattest, sehr gut, dass man versucht, aus einer bestehenden Strecke so viel wie möglich rauszuholen. Deswegen mag ich Firlefanz im, oh Gott, Bayernpark, Bayernpark. Ist das, glaube ich, ne? Auch ja. Super geil, dass man quasi aus dem einen Track, den man hat, so viel Fahrzeit wie möglich rausholt, ohne zu sagen, wir machen einfach nur einen ganz normalen Shuttle und machen 2-3 Runden, sondern nee, du fährst die gleiche Strecke sowohl vorwärts als auch rückwärts und das mit einem sehr clever durchdachten System, was man, wenn man sich das von außen betrachtet, zum ersten Mal anschaut, irgendwie verwirrend findet, aber dann, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich super logisch und schlüssig ist.
Im Prinzip ja, es gibt halt einen Knackpunkt an der ganzen Geschichte, das ist halt zum Beispiel Föhle Franz ist das beste Beispiel. Du fährst ja rückwärts aus der Station raus, fährst vorwärts durch die Station durch, über eine Weiche in die Strecke rein, hast dann Zwischenlounge, um dann wieder durch die Station durchzufahren, fährst wieder über diese Weiche rüber, deswegen kommst du aus der anderen Seite, fährst durch die Station durch, rauf, rückwärts wieder runter, über die Weiche, das Ganze gleich nochmal, dass du dann wiederum richtig rumgedreht in der Station stehst. So, was ich sagen möchte ist, dass an der Stelle das Problem ist, dass du nur einen Zug haben kannst, ja, weil deine Station halt immer durchfahren wird. Das kannst du natürlich auch anders lösen, mit einer Drehweiche zum Beispiel, wo die ganze Station ähnlich wie bei Pulsar sich dreht, oder du machst halt so einen Bypass, dann brauchst du aber wieder zwei Verschiebeweichen. Und damit versaust du im Grunde dein Budget, weil diese Verschiebeweichen sind halt wieder teurer als einfach nur ein Stück Schiene. Weil da hast du wieder mehr Technik dran, da sind Motoren dran, Sensoren dran, Verstelltechnik und so weiter und so fort. Und da muss man immer so ein bisschen überlegen, was ist wirklich das Beste für mich? Verhältnis zu, weil willst du halt einfach nur gucken, dass du die Schienenmeter doppelt durchfahren bekommst, dann hast du aber vielleicht nur einen Zug, willst du das nicht haben, brauchst du mehr Weichen, dann kannst du zwei Züge machen, das Ganze wird auch wieder teurer und so weiter und das ist halt echt, wenn man es wirklich bis ins kleinste Detail durchdenkt, ist das gar nicht so einfach, eine Achterbahn zu planen.
Klingt so, als ob du Erfahrung hättest.
Ja.
Ja, aber du, das verstehe ich auch. Ich glaube auch, ich meine, die Technik ist ja jetzt auch bisschen besser geworden als vor ein paar Jahren. Ich könnte mir vorstellen, wenn man heute nochmal die Vinjas zum Beispiel bauen würde, die wären vielleicht nicht 100% verlässlich, ne, mit CH.
Verlässlich, ja.
Verlässlich, nicht mit G, wie im Ruhrgebiet.
Zuverlässlich. Was ich jetzt mache, weiterhin.
Ja, ist egal. Genau, aber wäre heute, glaube ich, einfach technisch deutlich hätte mehr Durchhaltevermögen. Und ich glaube, es ist auch eine Entscheidung, die man für den Zeitpunkt trifft, die für den Zeitpunkt auch gut ist, wenn wir jetzt über den Bayernpark sprechen. Spätestens, wenn der Park irgendwann mal so knallen sollte, dass die so hohe Besucherströme da haben, dass die Kapazität nicht mehr rechnet. Gut, dann wird es problematisch und da kann ich den Punkt definitiv sehen. Nur mit einem Zug so eine Strecke fahren ist doof. Das ist ja bei Gold Rush ja nicht. Die können ja zwei Züge da draufsetzen und machen diesen Switch, glaube ich, auch nur deswegen am Tag und nicht irgendwie so spontan, weil die Blöcke ja einfach umschalten müssen und die Achterbahn einfach trotzdem im Blockbetrieb weiterfahren kann, trotz dieser technischen Besonderheit. Punkt. Genau. Ja.
Aber grundsätzlich ist das Gold Rush in Drayton Manor was ich auch mit Interesse verfolgt habe. Und ich bin gespannt, wie jetzt wirklich die Kapazität davon ist, weil im Grunde genommen, bis der Block halt frei ist, dass der nächste Zug in den Streckenteil reingebracht werden kann. Aber das sind relativ lange Züge, das heißt, damit regelt sich das bei denen dann wieder. Zwei Züge, ja.
Ja, plus du hast ja zwei Switch-Tracks plus dieses Showgebäude, wo du ja eh abgebremst wirst. Also ich glaube schon, dass du da ganz gut takten kannst.
Du kannst ja den Lift mit dem zweiten Zug erst befahren, wenn der erste Zug einmal diese Liftsequenz durchfahren ist, durch den Lounge rückwärts wieder rauf auf den Lift, vorwärts wieder runter und da weg ist. Und dann kann ja erst wieder die Weiche umgestellt werden, dass der Zug aus der Station wieder auf den der zweite auf den Lift fahren kann. Das ist schon ein relativ langer Zeitraum dazwischen.
Aber du hast dafür auch sehr relativ lange zwei Streckenabschnitte zwischen beiden Plattformen oder zwischen den beiden Blöcken. Guck dir mal die POVs mal an. Also die Strecke ist dafür, dass die so wenig Platz haben, doch ganz schön lang.
Aber operativ eben sehen, wann, wo, welcher Block freigegeben wird, dass der nächste Zug gedispatcht werden kann. Das meine ich.
Ich spiele genug Planet Coaster, ich weiß, wie das funktioniert.
Ja, okay. Da hast du dein Know-how. Ich habe mein ganzes Wissen auch noch aus Rollercoaster 2 gefunden. Ich, denk so oft an dieses Chart, wo die ganzen Finanzen so draufstehen, weißt du, wo Budget, Marketing und keine Ahnung, was man da alles machen konnte. Das ist schon lustig.
An der Realität.
So, hast du noch was? Ich habe jetzt meine ganzen Themen für die Folge durch. Wegen mir können wir gerne rüber switchen zu den großen fünf. Fünf.
Ich würde zwei Sachen noch kurz einwerfen, die vielleicht
Zwei. Zwei.
zwei Sachen. Sache Nummer
Die
eins.
großen zwei Sachen.
Die großen zwei Sachen, kurz bevor die großen fünf kommen.
Bitte.
Top fünf. Top
Los
fünf.
geht's.
Futuroskop baut sein Resort weiter aus und haben ihr Schwimmbad eröffnet, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste gar nicht, dass die ein Schwimmbad bauen. Und das Schwimmbad hat den passenden Namen Aquascope. Finde ich, also da hätte man ruhig noch mal eine Viertelstunde mehr ins Brainstorming mit einbinden können. Auf der anderen Seite, es passt, ist ja auch wurscht. Und ich finde, jetzt kommt mein Lieblingswort wieder, immersiv. L'immersif de la chanson et la pendant de Sylvain Davignon. Aquascope arbeitet unglaublich heavy mit Projektionen und Screens. In den Becken, an den Becken, um den Becken, über den Becken. Und ich habe das irgendwo mal so ein Bild gesehen, dachte mir so, das sieht interessant aus. Du siehst ein großes, rundes Becken und eine komplette Wand ist es nicht, aber es ist so bestimmt 180 Grad View auf so einen riesen, auf eine riesengroße projizierte Fläche. Turns aber out, als ich das erste Video dann von den Rundgängen da gesehen habe, was schüttelst du mit dem Kopf?
Turns aber out. Turns
Turns
aber out, that, das Video.
Also, was ist denn für ein schlechtes Denglisch? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Also.
Die Media, der Media-Content ist abgestimmt, zum Beispiel in diesem einen spezifischen Raum mit dem Wasserbecken. Du siehst auf diesem großen Screen einen großen Countdown laufen, bis die Show beginnt. Irgendwann beginnt die Show und dann fallen auf der Leinwand ganz viele so kleine Meteore dann ins Wasser. Das digitale Wasser, was du siehst. Irgendwann werden die aber mal größer und du siehst plötzlich Einschläge in deinem Becken. Da leuchtet es im Boden dann auf und dann kommt so eine Blubberfontäne hoch. Und da dachte ich mir so, ach, das ist ja witzig. Und am Ende kommt ein Riesenkomet und dann machst du immer Rabuff, richtig groß am Blubbern und richtig hell am Leuchten. Das ist der eine Raum. Dann gibt es noch einen anderen Raum, wo die ein Fußwaschbecken haben, was einen LED-Screen im Boden hat und von oben nochmal interaktiv projiziert wird, dass du so Biolumineszenz um dich herum hast, was man so kennt von diesen Quallen, die so im Dunkeln leuchten können und so. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut es aussieht, wie schön die das umgesetzt haben und dass dieser Mix aus Media-Content und Wasserpark tatsächlich, so wie die das da gebaut haben, funktioniert. Ich glaube, in einem anderen Kontext wird es nicht funktionieren, weil das wahrscheinlich zu, wie soll ich sagen, zu sehr fehl am Platz wirken würde. Aber die haben es wirklich gut umgesetzt und die haben wirklich viele schöne Bereiche da. Vieles, was auch sehr platt und blank wirkt, also die arbeiten recht wenig mit Farben da, es ist sehr schlicht und minimalistisch gehalten, was natürlich auch in dem neuen Brand von Futuroskop einfach so ein bisschen drin steckt. Das sieht man ja auch in dem Weltraumhotel, was keine 6.000 Euro für ein Wochenende kostet. Und ja, die haben da echt viel richtig gemacht. Also ich Futuroskop schon lange bei mir auf dem Zettel, wird mal Zeit, dass ich da hinkomme. Platz Punkt 1, Punkt 2, das Geisterschloss hat wieder auf. Das haben wir gar nicht hier erwähnt. Das
Ja, hätten
Kass.
wir ja machen können in den Top 5, aber du kommst ja
Ach
nicht zum
so.
Punkt. Dankeschön.
Dann Castello de Medici. Hast du ein POV davon gesehen?
Ja.
Was ist deine Meinung?
Ich muss gestehen, ich weiß nicht so genau, was alles neu gemacht wurde.
Ist eine gute Frage, weil wenn man sich die Fahrt zum ersten Mal anguckt, könnte man fast meinen, die haben irgendwie nichts gemacht.
Ich war aber auch überrascht, weil es war ja nicht so lange zu, oder? Es war ja relativ kurz nur
Ja,
geschlossen, oder?
also
Deswegen, also.
man hat ja ein paar Bilder gesehen von den Umbauarbeiten. Die haben ja wirklich alles entkernt und teilweise einige Szenen sogar, wenn ich das jetzt mal vermuten würde, einfach
Wirklich?
wieder so neu aufgebaut, beziehungsweise alt auf, wie vorher aufgebaut. Ein paar Szenen haben sie neu gemacht. Ich glaube, das hatte einfach Modernisierungsgründe, dass man da einfach alles mal rausgepfeffert hat. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass man da dem alten Motto treu geblieben ist und nicht zu sehr auf irgendwas Teufel komm raus jetzt irgendwie neu versucht hat, sondern wirklich viel von dem alten Vibe, der ja auch so ein bisschen trashy, bisschen kitsch war, bisschen Kirmes, aber auch halt irgendwie ein bisschen doch so das, was man im Europapark so hat, dieses Europapark-Feeling, nenne ich es jetzt mal. Ein paar neue Animatronics sind dazwischen, ein bisschen neue Stimmung und Licht, also ich finde es gut, ehrlich gesagt. Ich hätte mich, glaube ich, eher geärgert, wenn sie irgendwas komplett Neues da reingeknallt hätten, was irgendwie absoluter Mumpitz wäre. Also so ähnlich wie bei Schau Bambini, wo sie eigentlich die Highlights drinnen gelassen haben. So haben sie auch beim Geisterschloss die wichtigsten Elemente so belassen, dass die Fans, aber auch die Besucher weiter auch so an dem alten Gerät ein bisschen mithängen können.
Das ist übrigens das, wo das erste Mal meine Kamera kaputt gegangen ist.
Das erste Grüße
gehen
Mal.
Raus an Noel.
Was ist passiert?
Das war vor einigen Jahren, als ich da mal irgendwann ein Fotoshooting gemacht habe. Wir haben im Geisterschloss halt fotografiert, vor Parköffnung. Und dann haben wir da so alles eingerichtet. Die Attraktion fuhr halt auch noch nicht. Und dementsprechend sind wir dann Person für Person, haben wir die Leute zu den Gondeln gebracht, dass die sich reinsetzen können, damit die halt fürs Motiv perfekt sitzen. Und das Briefing war, dass meine Kamera relativ bodennah aufgebaut ist auf dem Stativ und man da bitte aufpassen soll oder halt nicht da lang geht. Und da ist dann doch jemand irgendwie dran gekommen und ist die Kamera in diese Szene runtergefallen, weil das Stativ, das ist so dann über die Kante gerutscht und hat halt den Rest mit runtergerissen und runtergezogen. Da ist das Ganze kaputt gegangen. Das war mein erstes durchgebrochenes Objektiv.
Im Geisterschloss.
Ja.
Ups. Okay, ich bin jetzt fertig und jetzt können wir sehr, sehr gerne zu den Top 5 kommen.
Ja, machen wir weiter. Das passt eh gerade zum Thema. Die großen 5, was hatten wir? Kapazitätsmonster in Freizeitparks.
Genau, und Punkt.
Mein Platz Nummer 5.
Genau, erzähl.
Ist gerade frisch renoviert worden. Forbidden Journey der 80er Jahre, das Geisterschloss.
Forbidden Journey?
Was denn?
Warum denn das Forbidden Journey der 80er Jahre?
Weiß ich nicht, weil es auch so Ähnlichkeiten hat. Ist halt, Forbidden Journey ist halt so die neue Variante, okay, auch mit so Fahrzeugen, die alle ständig wie so ein Endlos-System an einem vorbeifahren, halt okay, auch true. Modern, cool, bessere Bewegung und sowas. Und das ist halt einfach aus den 80er Jahren das, was man halt damals so gemacht hätte.
Finde ich cool.
Oder glaubst du, die Universal hätte das großartig anders gemacht damals?
Nein. Die haben es ja heute ja noch nicht anders gemacht. Der letzte Dark Ride, den sie eröffnet haben, war ja auch ein Endless Dark Ride.
Wo, was, welcher?
Pets in Hollywood.
Ja. Stimmt. Aber es macht halt Sinn, weil diese Endless-Fahrsysteme einfach Kapazitätsmonster noch und nöcher sind. 2050 Besucher pro Stunde habe ich als Zahl rausgefunden. Aber meine Liste ist nicht in der Reihenfolge der Kapazität. Es ist so ein bisschen willkürlich.
Ja,
Spannungsgrad.
Nach Belieben. Ja, das ist interessant, weil dann, wenn wir nämlich genau in eine Richtung gehen, wo es diskutabel wird, weil mein Platz 5 ist kein Kapazitätsmonster. Ganz im Gegenteil. Ich finde aber, dass sie aus einem Produkt etwas gemacht haben, was für Kapazität eigentlich gar nicht ausgelegt ist, aber noch etwas hinzugefügt haben, um die Kapazität zu erhöhen. Also da habe ich größten Respekt. 2 Sitze mit rangeklebt, zack, bumm. Yay. Oh, ihr seid mehr Leute, hier ist ein Gartenstuhl, habt viel Spaß. Nein, es geht um Pulsar. Und ich finde es einfach super clever, dass man sagt, okay, wir haben aber auch einen Park, der oft an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Walibi Belgien kann tatsächlich super voll werden. Und gerade natürlich zu Halloween ist der Park einfach bumsvoll. Das ist einer der Parks, den man wirklich zu Halloween meiden sollte, weil das einfach so abnormal voll da ist. Lirum Larum, der Pulsar aber, der Splash Coaster von der Firma Mack, kleines Familienunternehmen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die haben sich dann gedacht, ja, aber wenn wir doch gerade einen Zug oder ein Boot beladen, könnte ja und entladen, könnte ja der andere Zug schon auf der Strecke sein. Wie machen wir das? Mit einer kleinen, schönen Drehscheibe. Genau. Und das finde ich halt eine super clevere Lösung, hier zu sagen, wir haben hier das technische Know-how und fügen das hier hinzu, um die Kapazität zumindest höher zu machen, damit das in den Operations nicht verlangsamt. Und tatsächlich die 2 Male, wo ich da war und bei Pulsar auch eine lange Schlange war, waren wir immer in Bewegung. Das fand ich ganz gut.
Ich finde eh, dass das auch so der Schlüssel zum angenehmen Anstehen ist im Freizeitpark. Dass man immer so ein bisschen in Bewegung ist, sich nicht ins Langweilen kommt, wo sich Beine in den Bauch
Genau.
steht, irgendwelche nervigen Kinder hinter einem hat, die einem da die ganze Zeit irgendwie malträtieren. Aber wir haben das eh schon mal auch besprochen. Wir haben schon so viel besprochen. Ich sage jetzt schon zum fünften Mal wahrscheinlich diesen Podcast. Wir haben das eh schon mal besprochen. Wir haben das eh schon mal. Wir sind dieser Magnet für die Leute oder für die tendenziell eher sehr aufgeregten Kinder, die dann hinter einem warten und dann so manchmal nicht ganz das Händchen dafür haben, wie viel Abstand man zueinander einhalten sollte, wenn man irgendwo bei einer Attraktion ansteht.
Ich
Und
bei
wenn man dann ein
Weihnachten
bisschen mehr Platz macht, dann rücken die auch immer noch so nach. Kennst du das? Weißt du, gehst so einen Meter vor und dann hast du sie wieder an der Backe. Und dann denkst du, ach, mittlerweile, ich mag ja Kinder. Das klingt jetzt so, als würde ich Kinder gar nicht mögen. Aber es hat sich bei mir ein bisschen gewandelt.
bei einer Sache würde ich dir Unrecht geben. Ich bin in der Regel das aufgeregte Kind, aber ich habe auch gerne Platz um mich herum. Ich mag das auch nicht, wenn Leute einen so in den Nacken atmen, was bei mir, bei meiner Höhe ja halt eher passieren kann. Platz 4.
Mein Platz Nummer 4 ist im Grunde jede B&M-Achterbahn mit 4 Sitzen pro Reihe. Es gibt ja mittlerweile auch kleinere, aber B&M-Coaster sind einfach Kapazitätsmonster und also Silver Star ist wahrscheinlich den meisten geläufig. Das gleiche Feeling. Du stehst ja nicht, es geht einfach weiter. Du bist fast schon angestrengt nachzukommen, weil das Ding einfach so einen großen Durchsatz hat. Und wo mir das auch besonders gut gefällt, ist einfach Hulk in Islands of Adventure. Da warst du 92 das letzte Mal. Das
Kann ich mich noch
kennst du
gut
noch
dran
nicht.
erinnern, bin ich hier gerne gefahren, ja. Top-Ding, gerne wieder.
Ja.
Da war ich gerade 7. Ich fahre gerne so Achterbahn.
Ja. Deswegen, das ist mein Platz Nummer 4. Jede B&M-Achterbahn mit 4 Sitzen, halt mit 4 Sitzen pro Reihe und 3 Zügen. Das muss man auch noch dazu sagen. Mindestens 3 Zügen, dann geht's rund.
Also Penguin
Und Tutor
Track und
Operations.
Pipeline fallen schon mal raus.
Ja.
Mein Platz Nummer 4 sind dein Platz 5. Alle Endless-Systeme, die es auf diesem Planeten so gibt. Punkt. Man ist immer in Bewegung, man hat selten eine höhere Wartezeit als eine Viertelstunde, außer man ist vielleicht gerade in Tokio und fährt Haunted Mansion, dann hat man 113 Minuten Wartezeit. Aber die fühlen sich kurz an, weil man die ganze Zeit läuft.
Mein Platz Nummer 3. Ja, wir müssen ein bisschen anziehen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Dann musst du los. Was steht gleich an?
Ein Kundentermin.
Ui.
Ui.
Ganz was Wichtiges.
Sehr wichtig.
Deswegen das T-Shirt mit der aufgedruckten Krawatte.
Das ist eine Ansteckkrawatte hier.
Also.
Vor allem auf dem T-Shirt, eine Ansteckkrawatte am T-Shirt. Also könnte nichts Dümmeres aussehen.
Muss dir gleich noch eine Geschichte erzählen, wenn wir hier fertig sind. Mein Platz Nummer 3 hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diesen Podcast, gar nicht so lange her bei unserer letzten Folge. Universe of Energy, ich glaube, es war in der letzten Folge. Dieser total absurde Dark Ride in Epcot.
Gott, mit Ellen DeGeneres zuletzt, ne? Wo
Exakt.
es diesen
Jetzt.
Animatronic des Todes gibt.
Und jetzt allerdings halt zurückgebaut und ersetzt worden durch Guardians of the Galaxy, ein Vekoma Launch Coaster mit Spinning und dies, das heißt ja Guardians, das ist ja doch, oder? Vertue ich mich jetzt gerade. Ich habe es mit Namen halt wirklich nicht, aber das ist das Guardians.
Cosmic Rewind.
Cosmic Rewind, so ist es. Ist das, können wir da mal eine Umfrage machen bei unseren Zuhörern, ob das die stört, wenn ich die ganze Zeit mit falschen Namen um die Ecke komme? Sollte ich mich mehr konzentrieren und darauf vorbereiten. So, jedenfalls, das war eine unfassbar beeindruckende Attraktion, weil damals ich bei meinem ersten Orlando-Besuch auch relativ grün hinter den Ohren gewesen und dann geht man dahin, setzt sich in irgendwie wie so eine Art Theater rein, aber alle sitzen quasi auf der gleichen Ebene, also es ist keine Stadionränge. Und du denkst dir schon so, das ist irgendwie komisch, da ist so eine Tür, man sitzt quasi wie in so einer Wanne mit ultra vielen Leuten. Das sind, glaube ich, 80 Leute, die in einem so einem Float, ist, glaube ich, der beste Begriff, Platz nehmen. Und damit schafft das Ding dann eine Gesamtkapazität von 2.432 Leuten pro Stunde. 6 Fahrzeuge sind pro Show dabei, oder in einer Show insgesamt, nee, 5 sind es, glaube ich, und 80 Personen. Auf jeden Fall werden da ultra viele Menschen auf einmal bewegt und durch diese komischen Szenen gefahren. Du, kennst du das denn jetzt? Das kennst du.
Ich
Doch, das
kenne das
kennst du.
ja von Videos her, ja. Ich bin sogar damit früher mal bestimmt gefahren. Also Epcot haben wir uns natürlich auch angetan, aber da kann ich mich an kaum Dinge erinnern.
Ja, das ist schade, dass du da nicht aufgepasst hast. Aber gut. Auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Attraktion für Leute, die aus Deutschland kommen und bisher dann nur sowas wie, also in Anführungszeichen nur sowas wie unsere deutschen Freizeitparks halt kennen.
Mein
Was ist
Platz
bei dir der
3
Platz Nummer 3?
Ist eine deutsche Attraktion, die vor allem davon lebt, nicht nur eine hohe Kapazität zu haben, bedingt durch die Art und Weise, wie es befahren wird, sondern wie es auch bespielt wird. Nämlich, wir haben eine separate B- und Entladung, wir haben ultra viele Mitarbeiter, wir haben super viele Stationen, wo dafür gesorgt wird, dass es nicht zu Verzögerungen beim Dispatch kommt. Die Rede ist von Fly. Ruckburg. Ich finde das nach wie vor erstaunlich, dass allein nur an dieser Attraktion so viele Mitarbeiter arbeiten, wie teilweise in deutschen Familienfreizeitparks komplett dort beschäftigt sind. Dass die Stationen so Hand in Hand laufen, dass das wie so ein großes, jetzt kommt wieder eine gute Referenz, ein gutes Uhrwerk ist, was eigentlich ganz gut geschmiert läuft. Und bei Fly hatte ich auch selten mal eine längere Wartezeit als 45 Minuten. Die sich aber auch allein durch diese extrem lange Queue-Line erstmal anfühlt wie nix, weil man erstmal da eine halbe Stunde läuft, bis man irgendwo angekommen ist. Und dann spätestens, wenn man in dem unteren Bereich angekommen ist, wo es dann zu den Schließfächern geht, ab da ist das alles so durchgetaktet und man ist so schnell im Zug drin, dass man auch kaum die Möglichkeit hat, da so ein bisschen die Szenerie zu genießen. Und ich finde das nach wie vor sehr respektabel ans Phantasialand, diesen Personaleinsatz da anzuwenden, damit das da läuft. Und parallel dazu, was ich auch sehr begrüße, dass man Taron fast mittlerweile ausschließlich nur noch in dieser separaten B- und Entladesituation auch vorfindet. Also die letzten Besuche, auch wenn es nicht so voll gewesen ist, hat man trotzdem beide Stations Ein- und Ausgänge benutzt. Das finde ich super. Das macht unglaublich viel aus bei den Operations.
Mein Platz Nummer 4 kommt so ein bisschen aus. Ach, zwei.
Wir gehen hoch, wir gehen nicht runter.
Der vierte Platz in ja von oben.
Oder wie Kamala Harris, wie Kamala Harris letztens gesagt hat, we are not going back. We are not going back.
Mein Platz Nummer 2 kommt aus den goldenen Zeiten der Volksfest-Ära.
Breakdance.
Auch eine gute Geschichte, habe ich nicht auf. Ich habe wenig in Rundfahrgeschäften gedacht. Achterbahn halt, ne? Das weiß ich. Die reisenden Anlagen auf der Kirmes müssen ja auch, wenn es drauf ankommt, Umsatz machen. Und ich glaube, das Paradebeispiel dazu überhaupt wird wahrscheinlich der Olympia-Looping sein, der erstmal wundervoll anzusehen ist, wenn die Bahn mit ihren 5 Zügen unterwegs ist. 7 Wagen sind es dann, glaube ich. 4 Leute pro Wagen. Das heißt, 28 Personen pro Fahrzeug, also pro Zug. Und alle 55 Sekunden wird ein Zug losgeschickt. Und wenn man sich das von außen anguckt, unter Volldruck, sieht das so unfassbar aus, wenn diese 5 Züge durch die Bahn rasen und sich durch die Loopings winden und überhaupt unterwegs sind. Sehr beeindruckend. Ich habe es mal so ein bisschen hochgerechnet. Im Internet habe ich was gelesen von 3.000 Leuten pro Stunde, da komme ich aber nicht ganz hin. Ich komme auf 2.380 pro Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Realistisch ist dann wahrscheinlich 2.000 Leute. Was dann auch interessant ist, wenn man das Oktoberfestmäßig mal 12,50 Euro rechnet und dann auf 25.000 Euro pro Stunde kommt. Also grundsätzlich sicherlich eine gute Investition gewesen, die Bahn damals anzuschaffen. Wird sich schon ein paar Mal rentiert haben.
Hat sich bestimmt schon mal rentiert. Mein Platz 2 ist auch wieder eine Achterbahn. Also es sind gar nicht alles Achterbahnen, sehe ich gerade. Es war ein Dark Ride-Typ dazwischen. Aber die nächste Achterbahn, die ich leider auch noch nicht gefahren bin, die ich aber auch wieder clever geplant finde, ist Hagrid's Dings, bla, irgendwas mit Motorbike und dann irgendwas mit Adventure in Islands of Adventure. Erstmal die Entscheidung zu treffen, eine fortlaufende Station zu haben für eine Achterbahn, finde ich schon cool. Also das gibt's ja nicht bei vielen Achterbahnen. Voltron hat's ja jetzt ja auch. Also man scheint ja da hier erkannt zu haben, dass das was bringt. Oder auch bei Arthur, wenn man das jetzt als reine Achterbahn mal zählt, hat das ja auch. Einfach um diesen Fluss beizubehalten. Und zu sagen, ja, okay, aber dann machen wir jetzt hier einen Drop-Track und dann gibt's hier noch so Show-Elemente. Aber wie machen wir das mit der Kapazität? Ja, bauen wir das Gleiche nochmal daneben. Machen wir das einfach doppelt. Und das finde ich einfach so ein Move, den sich einfach nur so ein Freizeitpark mit dem Investitionsvolumen einfach leisten kann. Sich da so eine dicke Bahn hinzustellen, die dann die Leute da rausballert. Auch hier, ich habe keine Zahl. Und ja, die Peaks, die wir da hatten, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass das so überrannt wird, dass man dann 9 Stunden angestanden hat an den Eröffnungstagen. Es ist einfach...
Also,
was?
Ich habe gerade überlegt, kommt der Name der Bahn noch? Du hast von Hagrid's Anfang gesprochen.
Ja, Hagrid's, ja. Ich kenne den ganzen Namen nicht. Das ist bestimmt Hagrid's Magical Creature, Motorbike Adventure, Incredible. For President in the Forbidden Journey of the Fossil Fuel Agenda of the American Gun Association.
Irgendwie sowas. Suse Air in the Night.
Ja. Ja, aber ich finde das spannend, was man da an Ingenuity einfach mit reingepackt hat und den Platz so ausgenutzt hat, um nicht nur eine lange Bahn zu liefern, mit Switch-Tracks, mit technischen Elementen, aber auch einfach zu sagen, okay, wir haben einen Fail-Safe an der Stelle, wenn das da irgendwo länger dauert, dann können wir einfach bei dem Drop-Track dann den nächsten Switch-Track da reinhauen, um unten dann im nächsten Switch-Track dann die Leute wieder rauszuschicken. Also es ist faszinierend. Je öfter ich Switch-Track sage, desto schwieriger fällt es mir, das Wort auszusprechen. What is your... Ach, halt, stopp. Ich hätte schon fast wieder den gleichen Fehler begangen, den ich sonst immer begehe. Denn wir haben das Publikum befragt. Wir haben euch da draußen gefragt, was ist eure Top-Attraktion mit guter Kapazität? Ich habe das mal so in der Instagram-Story so plain wie möglich beschrieben. Wir haben Movie Magic Times schreibt, Fata Morgana Efteling, zügige Abfertigung, wenig Wartezeit, trotz lange Schlange. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Rundladestation, mit also so ein Turntable, der sich die ganze Zeit dreht, ist auch als Arbeitsplatz immer wieder spannend. Also wenn ich so an meine Bermuda-Dreieck-Zeiten zurückdenke, mit was für dicken Beinen da abends man rausgeht.
Der eine läuft, der andere schwimmt lieber.
Das ist eine andere Geschichte. Parkfan95 sagt, Forbidden Journey ist krank. Ja, fand ich auch. Unser geliebter Erik sagt, alle guten Dauergondelsysteme wie Ariel oder Phantom Manor, Haunted Manor. Marlon Beck schreibt, Colorado Adventure. Stimmt, da hatten wir auch, glaube ich, im Vorfeld vor der Aufnahme drüber gesprochen. Ollie to go, Taron und Voltron. Voltron, da kannst du, glaube ich, besser was zu sagen, oder?
Ja, habe ich mir auch angeguckt. Also klar gehört das im Grunde auch so in die Liste rein, weil ich das auch sehr beeindruckend finde, wie sie ihren Dispatch machen. Hat aber im Vergleich, also laut Rollercoaster Database, in Anführungszeichen nur 1600 Fahrgäste pro Stunde Kapazität.
Aber da verhauen die halt alle paar Sekunden so einen Zug aus dem Gebäude. Ja, das ist schon...
Das sieht schon beeindruckend aus, das auf jeden Fall.
Frisch gemacht, schreibt Big Thunder Mountain
in Disneyland Paris. Entschuldigung, ich glaube, Voltron hat auch die längste Auflistung an Elementen auf der Rollercoaster Database. Mach das mal auf bei dir, da siehst du Elemente, Doppelpunkt, Dark Show Section, Vertical Bounce Track, LSM Lift Hill, Top Head Inside, Corkscrew, Immelmann, LSM Boost, Zero G Stall, Dive Loop, Turntable, SM Launch, in Klammern Multipass, Junior Scorpion Tail, lass dir auch alles Mögliche einfallen, Top Head Outside, Block Break, Corkscrew. Okay, cool.
Sonst noch was?
Er ist halt auch eine lange Achterbahn, ne?
Ja, das stimmt. Till.sbn schreibt, Voltron soll doch jetzt mit allen Zügen fahren, könnte da also vielleicht mithalten. Theme Park Restrooms schreibt, Harry Potter and the Forbidden Journey mit 3400 Personen pro Stunde. Domme 2407 schreibt, in der Theorie ohne VR, Temple of the Nighthawk. Dann schreibt er noch, ja. Marienkäfer Achterbahn im Fort Fun.
Ja.
Ist ein langer Zug, kann man nichts gegen sagen. Caroline Bockmeier schreibt Silverstar. Anina 123455 sagt auch Silverstar. Und der Felix, wobei das E eine 3 ist, sagt Olympia Looping. Medaillen-Emoji. Ja, das sind richtige Kapazitätsmonster. Da habt ihr recht. Danke für euren Input. Tatsächlich deckt sich das ja mit unseren Aussagen. Und wir haben tatsächlich noch eine Voicebox Nachricht von euch bekommen, die ist tatsächlich gerade während der Aufnahme reingekommen, da bin ich mal gespannt, von Martin Spieß.
Von der Ausnutzung der gegebenen Kapazität hat mich kürzlich der ehemalige Rock'n'Roller Coaster sehr überrascht. Dort wird während eine Zugladung gerade einsteigt, bereits die nächste Zugladung zugeteilt an den Gates und es gibt eine gesonderte Position an der Wand, an der Rückwand der Station, wo der übernächste Zug bereits zugeteilt wird. Dadurch wird natürlich jeder Zug maximal genutzt und es kann zügig geboardet und wieder gestartet werden.
Cool. Danke, Martin, für deinen Input. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir hier gar nicht mit erwähnt haben. Und zwar ist das, glaube ich, jetzt viel technische Natur, was wir jetzt hier so veräußert haben. Was natürlich immer eine große Rolle spielt, sind die Operations von den Mitarbeitenden. Und vor allen Dingen auch, welche Systematik gemacht wird vom Boarding. Also mache ich vorher ein Batching, teile ich die zu, die Leute. Also ich finde es immer interessant, dass es heutzutage noch große Freizeitparks gibt, die gar keine Gate-Zuteilung haben. Und dann hast du ein Gewurschtel und ein Gemauschel und dann fahren die Züge teilweise gar nicht voll raus, weil in der zweiten Reihe zum Beispiel gerade keiner sitzen möchte, weil alle in der ersten Reihe oder alle in der letzten Reihe stehen, alles blockiert wird. Man sieht auch nicht, dass irgendwelche Reihen noch frei sind und dann kommt dieses große Wunschkonzert von den BesucherInnen, was auch vollkommen legitim ist, weil man hat ja schon einen Wunsch, man möchte am liebsten in der oder der Reihe fahren, aber es geht nicht immer auf Gründen der oder auf Kosten der Kapazität, ignoriert man das dann einfach und sagt, okay, ihr seid zwei Leute, Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3, zack, 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 die Leute werden eingeteilt. Und ich begrüße es immer sehr, wenn man da diesen Personalaufwand betreibt und man dadurch seine Kapazität einfach nochmal ein bisschen unter Kontrolle hat und vor allen Dingen auch seine Effizienz einfach vielleicht nicht auf 100% kriegt, aber vielleicht so nah an die 90%, weil es gibt immer noch Dinge, die kann man nie wirklich ausschließen, wie jemand hat eine Frage, jemand braucht länger beim Einsteigen, jemand hat doch noch vielleicht ein Handy in der Tasche oder oh, ich muss meinen Rucksack hier abgeben, das wusste ich nirgendwo. Oder auch Gepäckablagen, das ist auch ein riesengroßes Thema. Da kann man super viel falsch machen tatsächlich oder auch wenige Dinge richtig. Also das hat jetzt hier, glaube ich, bei uns in den Bewertungen kaum eine Rolle gespielt. Aber es ist immer ausschlaggebend natürlich auch dafür. Das sollte vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt werden.
Gehört auf jeden Fall dazu. Und also sind jetzt ja auch ein paar Disney-Anlagen noch dazu genannt worden. Ehemals Rollercoaster, dann generell auch California Screaming. Das sind ja Big Thunder Mountain, Space Mountain. Alles teilweise auch Achterbahn mit Doppelladestation und so weiter. Und auch da finde ich das, ich habe auch den Display, ich hab ein bisschen vorbereitet für die großen fünf, auch ein bisschen Videos geschaut und so weiter. Und bei Disney ist ja so, dass du deine Rucksäcke, Taschen mit in die Attraktion reinnimmst, weil das Rausgehen, durch den Zug durchsteigen, das da hinten ablegen, dann wieder zurückzugehen, das sind halt wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Sekunden, die das Ganze länger dauert, die sich auswirken auf den Tag, multiplizieren und deswegen soll man dann die Taschen. Ich muss aber auch gestehen, damals bei meinem ersten Disney-Besuch, ich war ein bisschen verwundert, dass man die Taschen mitnimmt. Auf der anderen Seite, es sind halt
Ich
auch
auch.
kaum Attraktionen, also mit negativen Kräften. Das heißt, wirklich rausfahren kann ja eigentlich nichts. Das ist so.
Nee, aber wenn du überlegst, du fährst irgendwie Space Mountain in Disneyland Paris und nimmst aber deine Klamotten damit, dann denkst du ja auch schon so, hä? Wie jetzt? Das soll ich machen? Das
Ja, aber
funktioniert?
du
Das
hast
geht
ja
ja. Geht ja.
praktisch keine Airtime auf den, also keine Ejector-Airtime bei den Disney-Rides.
Und deswegen hat Walt immer gesagt, ich will keine Airtime auf meiner Achterbahn.
Ja.
Ja. Seine Worte auf einer Goldplakette
War, glaube ich, der
irgendwo.
letzte Satz von ihm.
Also, ich hoffe, sein letzter Satz vor seinem Ableben war, aber egal was ihr tut, baut bitte keine Scheiße mit meiner Firma. Genau, wenn ich jetzt so nachdenke, ich meine, Fly lebt ja auch davon, ne? Die haben allein fürs Beladen des Zuges haben die 4 Leute. Also wer hat denn schon bitte 4 Mitarbeitende, die nur die Bügel kontrollieren und den Leuten da beim Einstieg helfen? Ne? Das ist auch nicht überall der Fall. Und wenn ich drüber nachdenke, weißt du noch, als wir im Vorpark waren vor 2 Jahren,
Kann ich mich noch dran erinnern?
Nemesis Inferno, die hatten 6 Mitarbeiter dort in der Station. Es hat so arschlang gedauert, weil die nicht koordiniert gearbeitet haben. Da hat eine, weil die anscheinend wohl die einzige war, die an dem Tag Bock hatte zu arbeiten. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil die anderen haben wirklich keinerlei Anstalten gemacht, irgendwas zu tun. Die haben lieber die Besucher da durchs Mikrofon animiert, irgendwelche Lieder zu singen, was okay, it's funny, I guess, aber ich wollte Achterbahn fahren. Das war jetzt nicht meine Priorität, da irgendwas herumzugrölen. Dass sie teilweise alleine den kompletten Zug kontrolliert hat. Und ein B&M-Inverter mit 4 Sitzen in einer Reihe, da bist du schon am Meter am machen. Und ich finde das immer bemerkenswert bei Black Mamba, wenn die da zickzack da rennen und da überall ziehen und ruppeln, da machst du schon ein paar Meter am Tag.
Ist schon mal so, kann man ja mal ausrechnen.
Kann man ja mal ausrechnen, aber das machen wir nicht. Du sagst mir aber jetzt einmal, wie ist dein Platz Nummer 1?
Ja, Ist wahrscheinlich jetzt erstmal weniger spektakulär, als man meint. Ich bin ja auch ein sehr klassischer Dude. Ich bleibe in einem ähnlichen Segment wie der Olympia-Looping und nenne jetzt die Lisebergbahn. Ein Klassiker aus dem schwedischen
Oh.
Freizeitpark Liseberg. Und die sich wunderschön am Hang entlang schlängelt. Und auch mit, weiß nicht, vier Zügen, fünf Zügen, was haben wir denn da? Lisebergbahnen. Auf jeden
Liseberg
Fall
und
ein schönes Bild
Bananen.
hergibt, weil da auch alle paar Sekunden Zug rausfährt, den Hügel hochgezogen wird und sich dann da entlang. Fünf Züge hat die Bahn. Wahnsinn. Und generell Fahrerlebnis ist halt auch schön. Lisebergbahn ist einfach schön.
Das ist meine Lieblingsbahn im Park.
Ja.
Finde ich, ja, voll. Also ich kann den Hype um Helix nicht, also doch, ich kann ihn nachvollziehen, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die das so abfeiern. Ich bin wirklich, die einzige Bahn, die ich mehrfach gefahren bin, ist die Lisebergbahn. Die fand ich super witzig, super schön. Tolle, schöne, alte Züge. Es riecht nach Maschinenfett oben in der Station. Das habe ich schon gefeiert. Das fand ich geil.
Und wir haben neue Züge bekommen.
Dann mag ich sie nicht
In.
mehr.
Nein, also das optisch sind es noch die alten, aber es sind neuer Unterbau und so. Ist mal gekommen irgendwann. Ich habe mal irgendwann was da gemacht im Park und dann lagen da alte Züge im Backstage irgendwo rum.
Apropos so rumliegen. Mein Platz 1, keine Überleitung gefunden, ist eine Achterbahn eines deutschen Herstellers, platziert in einem deutschen Freizeitpark, in einem russischen Themenbereich. Es ist die Euromir. Ich finde es heute immer noch super erstaunlich, wie Euromir die Leute da durch die Türme ballert, was natürlich einmal an den Trommellift liegt, der, ich glaube, drei Züge gleichzeitig schlucken kann. Beziehungsweise drei Züge gleichzeitig irgendwie ja, beherbergen kann. Die vielen Blocksysteme
In
durch
der
die
Spindel haben
Mauskurven
kann.
in der Spindel, wie früher die CD-ROMs, die
Spindel.
Rohlinge in der
Oh ja.
Spindel.
Sollen wir mal Spindel, CD-Rohlinge kaufen.
Ja, genau, ich brauche ganz dringend 50 Rohlinge.
Da hat man immer versucht, mit dem Edding drauf zu schreiben, wenn man keinen Dingsschreiber hatte. Und es hat immer hervorragend funktioniert.
Und auch das Be- und Entladen, das funktioniert da so schnell. Die Bügel springen ja teilweise auf, bevor die Bahn noch gar nicht zum Stillstand gekommen ist. Und auch da, wenn die Queue auch teilweise extended durch den Bau der Euromir durchgeht, also da noch alles metermäßig verlängert wird, da stehst du nicht an. Du bist immer unterwegs. Du stehst maximal an, bevor du vor dem Gebäude noch geblockt wirst, weil da halt nicht so viele Leute rein dürfen gleichzeitig. Aber sonst bist du da immer in Bewegung und ich finde es erstaunlich, was man da damals auch da mitgedacht hat und dass man, egal an welchem Tag man im Europapark ist, immer mit der Bahn fahren kann, weil man weiß, da ist man einfach schnell dran und schnell durch. Und despite the critics, ich finde sie immer noch gut. Natürlich ist sie in die Jahre gekommen, hat ein bisschen, ja, bremst halt auf den Pfennig genau mittlerweile. Also die packt schon richtig gut. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Ey, da fällt mir ein, das muss ich auch noch mal posten. Das fand ich interessant bei The Wave in Drayton Manor. Das ist mir dann später bei Onrides auch aufgefallen. Die bremst ja so doll, die Bahn, mit den neuen Zügen. Ich weiß nicht, ob es an den neuen Zügen liegt oder an irgendwelchen anderen Vorkehrungen, die man da gemacht hat. Also vorher Shockwave, jetzt sicher mit den sitzenden Zügen von, ich glaube, Art Engineering hat die geliefert. Aber das Ding kommt wirklich auf den Zentimeter. Es kommt mit Geschwindigkeit vor der Station angefahren und macht dann und steht einfach. Und das ist der Moment, wo bei Planet Coaster.
So, wenn sich die Bremse so die Ärmel hochkrempelt und sagt, so, komm, jetzt zeig ich dir mal hier.
Ja, komm
Zeig
doch,
mir, wie das
komm
geht
doch.
hier.
Ich pack dich.
Komm,
Zack.
komm schon, komm. Komm an hier, los.
Und keine Sorge, da vorne die Stange ist nicht gepolstert. Ja, und das waren unsere Top 5 Kapazitätsmonster, wo wir denken, das sind tolle kapazitäre Anlagen, die gut was wegschlucken, auch an einem vollen Tag. Ah.
Aber
Wir sind gerade so ein bisschen durchgesprintet. Ich bin gerade echt tatsächlich außer Puste. Und wir haben kurz vor 3. Das heißt, wir haben es Punkt genau geschafft. Junge!
siehst du?
So, das heißt,
So macht man das nämlich.
ich kann mir jetzt dann noch mein letztes Brötchen hier schmieren und dann geht es ab in die wilde Welt der Attraktionen. Was steht bei dir im August so an, außer Geburtstag zu haben und awesome zu sein?
Überleben. Keine Ahnung, irgendwas wird schon passieren. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine großen Termine, aber es ist. Ich werde mich schon nicht langweilen.
Das ist gut. Du hast ja auch immerhin noch eine Achterbahn, die irgendwo gebaut wird, ne?
Ja. Man tut, was man kann. Man
baut, was man kann, ne?
Ja.
Gut.
Ja, ja.
Wenn ihr da draußen Spaß hattet bei dieser Folge, ich würde mich freuen über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Dann lasst doch gerne mal ein Sternchen da. Drückt auf die Glocke und schreibt uns gerne in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und nochmal vielen Dank fürs Mitwirken. Ich weiß, heute war es ein bisschen kurzfristig mit den Top 5, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Leute dann auch noch so blitzschnell reagieren und mitmachen. Aber wie ihr seht, es ist sich ausgegangen, wie der Wiener sagen würde.
Und haben wir mal einen Aufruf für Top 5 vor? Das hatten wir eh heute, ne?
Genau, das war jetzt
das war heute
ein Top 5 Vorschlag. Und damit wir das auch noch gecredited haben, können wir das vielleicht einmal kurz noch nennen. Und zwar kam das, jetzt muss ich selber einmal schauen. Wo war das denn? Genau, von Dominik Stray oder Stray, Fahrgeschäfte mit der höchsten Kapazität oder kürzesten Wartezeit. Das war ein Vorschlag von ihm. Danke für deinen Vorschlag. Ist aufgenommen, ist umgenommen. Und Erik, bei dem nächsten Mal, vielleicht machen wir auch die Top 5 Karls Locations. Wer weiß.
Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, natürlich gerne melden, weil ich weiß jetzt auch nicht, was wir sonst noch so machen können als Top 5. Deswegen, jetzt brauchen wir euch.
Wir brauchen euch. Und ganz ehrlich, die Vorschläge, die ihr geliefert habt, die waren echt super. Der letzte war ja auch von euch. Was war denn der letzte nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Hatten wir schon die großen 5 Lift Hills, auf die wir mal rauf wollen?
Oh, so in dem Kontext noch nicht, nein.
Das wäre ganz gut. Hatten wir schon die großen 5, auf denen wir schon waren? Das, glaube ich, hatten wir mal, ne?
Auch nicht.
Auch nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Ne?
Tja. Naja, vielleicht machen wir mal irgendwann ein Top-5-Special mit den Top 5, die es nie zu Top 5 führen würden. Die Top 5, Top 5. Das könnte unser du hattest ja eh gesagt, wir sollten noch so ein emotionales Top 5 Weihnachtsspecial machen. Ich glaube, das machen wir dieses Jahr.
Freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Aber jetzt ist erstmal Sommer. Also in dem Sinne.
Genau. Habt einen schönen Sommer. Auch kulinarisch.
Kennt sich aus. Bis bald.
Tschüss.